Sternentor. Die Iris ist offen und mit dabei ist natürlich auch Thomas. Hallo Thomas.
Hallo.
Hallo. Und heute haben wir eine Gästin, kennt ihr auch alle. Hallo Carina.
Hallo.
Hallo. Bist ja jetzt auch Stargate-mäßig im Podcast-Bereich tätig, ne? Kannst du ja mal nochmal kurz Werbung machen, falls irgendwer das noch nicht kennt?
Ja, ich mache den quasi dritten Stargate-Podcast zusammen mit dem Uwe vom anderen Stargate-Podcast. Und wir machen den Podcast Tauri Talk mit oder von der Seite stargateproject.de. Ja, wir behandeln dort keine einzelnen Folgen, sondern wir nehmen uns mal einen Charakter, mal nehmen wir uns eine Spezies oder auch einfach mal eine Technologie vor.
Sehr schön.
Clemens, das musst du jetzt alles biepen. Es gibt ja nur den einen Stargate.
Nee, jetzt ist alles zensiert hier. Das ist russisches Internet hier, genau. Sehr gut. Und was du noch vergessen hast, du bist ja auch noch bei den Dünnbrettbohrern zu hören. Ne?
Da genau.
Hat jetzt vielleicht
so
nicht so den Stargate
zu
aber
tun.
Nee. Einfach alles erwähnen, was man hat.
genau. Ne? Grüße gehen raus an meinen Podcast-Kollegen Steffen, der selber auch einige Podcasts hat, aber nein, ich bleibe beim Dünnbrettbohrer, die Hör mal, wer der Hämmertstunde und wer gerne dabei sein möchte, darf gerne dabei sein. Die zwei hübschen Männer, die hier heute mit dabei sind, die diesen hübschen Podcast haben, sind auch schon bei mir gewesen. Also, genau. Wir sind alle also, eine
und,
große
und der,
Familie.
Ja. Genau, der eine davon wollte sich schon ewig melden, aber aus Zeitmangel. Der Clemens war's.
Genau.
Immer ist der Host schuld, nein.
Ja, natürlich.
Aber apropos Schuld, es ist ein bisschen harter Übergang. Ich habe gestern unsere letzte Folge fertig geschnitten und ihr werdet es bemerkt haben, irgendwie am Ende fehlt unsere Bewertung und die ist nicht irgendwie weggeschnitten, sondern die Folge trudelte so aus und ich habe dann gesagt, okay, nächste Woche haben wir es da und damit zu tun und dann war halt Ende und dann habe ich das gehört und dachte, aber jetzt ist ja hier Schluss, wo ist denn jetzt die Bewertung und sie gibt es nicht und das können wir doch jetzt provisorisch nachreichen, also aber ist auch mal schön, seht ihr, also es ist alles nicht professionell, sondern es können auch diese groben Schnitzer noch passieren nach diesen jahrzehntelangen Aufnahmen hier, das ist alles möglich. Also Thomas, was hältst du denn von der SGA-Folge Nachrichten aus der Pegasus-Galaxie, um nochmal alle mit ins Boot zu holen?
Ja, irgendwie so Clipshow-artig, ne? Also ist nicht so extrem wie bei anderen Sachen, ne? Wir haben ein paar wenige Clips gesehen, geht aber für mich in dieselbe Richtung. Also da musste man irgendwie Zeit füllen, keine Ahnung. Die Story gab ja jetzt auch nicht so viel her. Wir hatten darüber berichtet, was denn da irgendwie käsig ist, ne? Also dieser komische Beamstrahl, der nie wieder erwähnt wird. Wir haben darüber gesprochen, dass das eigentlich, also ne, warum jetzt der Jumper regelmäßig enttarnt wird in Feindesland so gesehen, also das ist schon irgendwie so ein bisschen
Batteriesparen,
merkwürdig.
Thomas, Batteriesparen.
Ja, genau, das hatten wir ja auch schon für gemutmaßt. Ja, allzu viel Mumpitz war jetzt nicht drin. Ich hätte mal gesagt, einen soliden Daumen in die Mitte. Also da gibt es deutlich Besseres, aber es gibt auch deutlich Schlechteres.
Ich sehe es eigentlich ähnlich. Was ich jetzt mal da interessant fand, auch wenn es vielleicht nicht so vorsichtig gesagt spannend umgesetzt wurde, ist, dass da jeder mal so seine Persönlichkeit nochmal zur Schau stellt, in Anführungszeichen, oder einfach uns zeigt, hier nicht nur in diesem militärischen, wie auch immer, Wissenschaftsapparat, sondern einfach als Mensch eher rüberkommt in Form dieser Audio- bzw. Videobotschaften, wobei es McKay natürlich übertreiben muss mit, weiß nicht, 5 Stunden und 10 Takes, was ja irgendwie die Hälfte aller Nachrichten von der Menge her, die wir gesehen haben, entsprach. Das fand ich ganz nett. War jetzt aber auch eher plätschernd inszeniert und ja, das mit den Races, das hat mir auch schon, warum das Stargate dann zu ist und so, warum es nicht offen gehalten wird. Und da sind ein paar Logikschnitzer vielleicht auch von Race-Seite dabei, also die sind vielleicht gar nicht so die überkognitiv entwickelten Leute, wie sie, also geben sie eigentlich auch nicht vor zu sein, aber ich glaube, das hat man auch schon in SG1 mit, ne, auf einmal gibt es irgendwie Jafar-Wissenschaftler, nie von gehört, aber es gibt sie. in einer Folge oder so, die irgendwas entwickeln. Ja, ich würde mich anschließen. Ich würde sagen, der Daumen zuckt noch leicht schräg nach oben, ist aber in der Mitte noch. Kann man gucken, muss man nicht. Aber wenn man vielleicht die Charaktere nochmal von der menschlichen Seite eher sehen will, dann sollte man doch diese Episode gucken. Aber ist jetzt storymäßig, ja, okay, man, das, die Nachricht erreicht die Erde, das ist nochmal schön am Ende, aber das ist ja nur eine Minute dann, die man im Stargate Center noch ist, beziehungsweise weniger. Deshalb ist der Impact vielleicht gar nicht so groß, nur eben die Tatsache, dass eine Nachricht aus der Pegasus-Galaxie rüberkommt, ist groß, aber sie wurde vielleicht nicht so groß in diese Folge gepackt. Genau, das war es schon als Nachreichung, nicht, dass ihr denkt, wir haben das irgendwie, wollten das nicht bewerten, ja.
Wir müssen der Folge eigentlich beide Daumen nach oben geben, Clemens, weil da ist ja die unglaublich wichtigste Information schlechthin überhaupt drin.
Ich bin
Carstens gespannt. Mutter hat Fußpilz.
Na, das ist schon storyrelevant.
Nee, Nagelpilz.
Genau. Ja, aber der soll ja mit dieser Salbe oder zwar weggehen. Also,
ja, ja.
Okay. Genau.
Super Handlung.
So viel dazu. Also, das haben wir jetzt hoffentlich geklärt. Und wenn ihr euch gewundert habt. Aber jetzt springen wir zu einer anderen Folge. Wie heißt denn das Ding im englisch-kanadischen Original, Thomas?
Threats. Also genau. mit D, nicht mit T. Keine Bedrohungen oder sowas.
Stimmt, das könnte man verwechseln. Im deutschen Jim, also vielleicht immer wieder Jim. Ja, geschrieben hat das Ding Robert C. Cooper, Regie Andy Mikita, also das ist jetzt kein neues Team oder so. Quote 1,3 Millionen und 9,3% Sendeanteil. Laut StargateWiki.de die World Premiere am 8.2.2005 und Deutschland Premiere 18.01.2006, also ein bisschen, ja, knapp ein Jahr später. Thomas hat jetzt bestimmt andere Zahlen.
Genau, 8.08.2005, laut IMDb.
Genau. Und ich sag's nochmal, ich habe zwar in der letzten Folge schon gesagt, vielleicht habt ihr, aber ich merke mir jetzt auch nicht immer alles, wenn ich irgendeinen Podcast höre, was diejenigen in der vorletzten Folge oder letzten gesagt haben. Deshalb nochmal zur Info, das ist im Serienkosmos, glaube ich, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber hier ist es sehr ungewöhnlich. Es gibt von dieser Episode, weil sie recht wichtig ist, 42 Minuten Version, die keiner von uns geschaut hat. Und eine lange Version, die geht 1 Stunde, 3 Minuten und 3 Sekunden. Genau, die gibt es noch und die haben wir alle geschaut. Deutsches Transkript gab es auch. Oh, was sehr selten ist in dieser Staffelzeit. Genau, aber ja, das dazu und ist ja auch eigentlich ein inoffizieller dritter Teil von Die Abrechnung, weil das da noch Handlungsfäden sehr viele zusammen und zu Ende führt. Und ja, jetzt würde ich das Wort an Thomas übergeben. Wo geht's denn hier los? Vielleicht sogar mit der Rückblende, wer weiß.
Ja, der Thomas muss sich an der Stelle aber erstmal entschuldigen. Irgendwie hat die Technik versagt. Sie hat bei mir im Transkript genau die folgenden Informationen übernommen. Den Titel, das Datum, den Direktor und written by. Und den Rest vom Text hat er einfach mal verschnarcht und den von der letzten Folge drin gelassen. Dementsprechend habe ich mir das gerade nochmal zusammenkopiert. Ich gucke mal, ob ich noch all meine Anmerkungen und so irgendwie zeitnah parat kriege.
Ja, naja, passiert. Technik ist halt...
Ja, ist manchmal... Merkwürdig. Ja, Previously On, ja, Divide and Conquer, Season 4, Carter, die mit O'Neill irgendwie ein bisschen rumdiskutiert über die Möglichkeit einer potenziellen Beziehung. Dann haben wir ein bisschen was aus Grace aus der Season 7 und Jacob, der nochmal ein selbe Horn tutet und dass sie doch bitte loslassen sollte und sich nicht mehr zurückhalten sollte. Ne, sie sollte irgendwie jemanden lieben dürfen. Dann gibt's noch aus der Folge Chimera aus derselben Staffel noch eine Folge, wo Neil sich mit Carter unterhält und irgendwie so fragt, wie war doch, sage ich gleich sein Name, also da geht's um Pete und dass er ein Cop ist. Aus Affinity in dieser Season sehen wir, dass Pete ihr einen Antrag macht. Dann noch aus Meridian, wobei auch geil, dass das so nicht chronologisch ist, ne? Meridian Season 5, ne, wo Daniel nochmal mit Oma in Kontakt ist, ne, dass er irgendwie, dass er das nicht wirklich kontrollieren könnte. Also es geht um Anubis also auch die auf das Aufsteigen, ne? Entweder dass wir gut oder böse sind, was natürlich auch damals schon angemerkt worden ist, was natürlich totaler Quatsch ist. Das sind ja alles nur Worte und dazu mal, es gibt auch Grautöne. Wir sehen ein Flashback aus Full Circle in Season 6. Anubis, der sich Daniel mehr oder minder vorstellt Und ja, Daniel, der versucht, ihn anzugreifen und dann irgendwie weggeblasen, weggeholt wird. Und wir sehen einen Flashback aus Fallen Part 1 in Season 7. Daniel, der nackt zurückgekommen ist, wird ihm erklärt, dass er aufgestiegen ist. Dann nochmal aus Reckoning Part 1 und 2, also die letzten beiden Folgen. Die Replikatoren, wir sehen sie. Wir sehen, dass Daniel weggebeamt wird. Wir sehen Daniel und den Replikator interagieren. Und Oma, die ihm dann erklärt, dass das Replikator versucht hat, seinen Geist zu übernehmen. Wir sehen nochmal die bekannte Szene, wo Daniel in dieser Wand irgendwie eingeschlossen ist und eine Oma, die ihm auch sagt, sie wird dich zerstören, wenn sie mit dir fertig ist. Ja, Daniel, der dann umgebracht wird. Wir sehen Baal im Anubischen Tempel. Ich glaube, das ist aber jetzt das Ende vom Flashback, oder? Nee? Kommt das, was die. Nee, hier unten steht Endflashback. Anubis berichtet, dass die Jafar Dakara eingenommen haben, ne, und dass Anubis aber befiehlt, hier, komm, geh dahin, lass die Replikatoren in Ruhe. Na, wir sehen Teal'c einmal, der berichtet, dass sie die Waffe auf Dakara gefunden haben. Und ja, die Replikatoren, wie sie in ihrer Angriffswelle plötzlich stillstehen und man sich wundert, ob Daniel damit etwas zu tun haben könnte. Damit enden die Flashbacks. Wir sind wieder auf diesem anubischen Planeten, wobei wir wissen gar nicht, ob es ein Planet ist. Ne? Es könnte ja auch ein Raumschiff sein, wo Anubis auf
Ich
seinem
dachte
Planeten
erst
hockt.
Raumschiff, aber ich weiß gar nicht, ob gab es da jetzt Anhaltspunkte groß?
Nicht wirklich, aber die Szene erinnerte mich so ein bisschen an den Planeten von Sokka. Das war
Ja,
ungefähr die gleiche
stimmt.
Szene.
Also
Ja, vielleicht auch
schreibt
sonst.
uns gerne, das ist ja manchmal vom Look her nicht so ganz auszumachen, ob es jetzt irgendwie innerhalb vom Schiff ist, in einem Tempel. Ja.
Anubis, der direkt beginnt, so also, hey, du hast mich, ne, you failed me. Und ja, ne, Baal, der sich dann versucht, daraus zu reden, ne, dass den Jafar ja nicht mehr zu trauen wäre. Und die Kul Warrior sind ja da immer noch die Möglichkeit, Dakara irgendwie wieder einzunehmen. Na, es ist wieder dieser menschliche Anubis, den wir beim letzten Mal ja schon gesehen haben. Den Körper gibt es immer noch, aber mittlerweile ist er wieder irgendwie scheinbar verstrahlt. Er hat so Läsionen um den Mund herum. Aber Anubis sagt, ne, also schlimmer als Fehlschlag, schlimmer als Feigheit und na, du hast mich verraten. Dann glaubst du nicht, dass ich das irgendwie hier mitbekommen hätte? Na, glaubst du, hier, du unterschätzt meine Kräfte und ja, aber also, ja, dein Beton war jetzt hier unnötig. Na, wir haben jetzt eine andere Form gefunden, die. Na, also jetzt, wo wir eine andere Form gefunden haben, die Replikatoren zu besiegen, ich denke, hä? Also das ist auch irgendwie eine merkwürdige Aussage, ich weiß nicht. Ja, Anubis aber so wegen, ich werde dein Leben jetzt hier mal erstmal verschonen, das auf wegen du kannst jetzt hier mal irgendwie die Ergebnisse sehen, die ich hier angetragen habe. Und erst wenn wir Dakara wieder erobern, und dann werden wir dank der Modifikation, die du am Stargate vorgenommen hast, hier werde ich dann jegliches Leben in der Galaxis vernichten. Deins natürlich auch. Was natürlich totaler Käse ist. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Also dann hat er keinen Host mehr. Dann schwebt er nur noch als Geist darum. Ist vielleicht nicht so die beste Idee, die man haben könnte. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr. Vielleicht
Das
ist das so Selbstmord.
anubische Depression, sind wir hier was auf der Spur?
Mord, Selbstmord, weißt du, so von wegen, ne? Der versucht sich einfach selber damit auch
Auf
auszulöschen,
jeden
wo
Fall
er
bräuchte
wieder.
er bald mal wieder ein neues,
Naja,
wo
den
reinschluckt,
hat er ja
weil
dann nicht mehr, wenn er alles tötet.
ja, weil er blutet schon wieder im Gesicht rum und so. Also, ein bisschen creepy sieht er wieder aus. Der Gute, nicht Gute, aber ja.
Baal versteht das auf jeden Fall nicht. Auch die Aussage ist auch irgendwie ein bisschen, ne? Du hast doch das, du hättest das Stargate auch selber modifizieren können. Das stimmt vermutlich, sogar eher als Baal das könnte, ne? Mit dem Wissen der Antiker. Wobei das ja immer noch komisch ist, dass durch den Aufstieg ja immer noch das Wissen der Antiker darüber kommt, obwohl du gar keiner bist. Das ist auch irgendwie strange. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, na, du bist wiegelt auf jeden Fall ab, ne? Du hast keine Ahnung, was hier nötig ist und was nicht. Ne? Du hast keine Ahnung vom Grand Design und Baal dann auch total doof. Welches Grand Design? Hä, wessen wohl? Das von Daniel Jackson, oder? Also das ist, na, Anubis dementsprechend auch mein. Und dann, ja, geht Anubis, also lässt Baal da stehen und ja, Endteaser, Opening Credits und weiter geht's im Briefing Room.
Genau, ich habe wieder was vergessen, sehe ich gerade, und zwar, wie das Ding in andere Sprachen heißt. Deshalb nur kurz als Einwurf, Französisch übersetzt für das Leben, Spanisch lose Enden übersetzt, Tschechisch persönliche Angelegenheiten. Ja, und so weiter. Okay, jetzt muss ich mal wieder scrollen. Genau. Im SGC-Besprechungsraum ist Carter auf dem Weg zu Unils Büro. Ja, macht dann aber halt, als er da eine Frau mit ihm sprechen sieht. Und die beiden stehen da eben vor Unils Büro. Und die Frau meint hier, ja, okay. Na, ich hätte schon gern welche, meint Unil. Und die, ja, das ist nett. bis dann, und die Frau geht die Tür hinaus, O'Neill schließt sie und ja, dreht sich dann zum Schreibtisch. Dann bemerkt er dabei Carter vor dem Fenster und gibt ein Zeichen, dass er doch reinkommen kann. Diese macht das grinsend. Ja, und sie sagt, wusste ich gar nicht, dass du jetzt hier Besuch hattest. Und O'Neill fragt, ja, was gibt's denn und wer war denn das? O'Neill meint, ja, das ist hier Carrie Johnson, CIA. Carter meint, ja, habe ich irgendwie schon mal gehört. Sie hat wohl die Ermittlung über die Gould nach dem Zwischenfall mit dem Trust, wo die geflohen sind, geleitet. O'Neill schreibt dann irgendwie ein Formular weiter, bestätigt das und Carter wollte überreden mit und Uni unterbricht Carter und ja, wir haben seit einer Woche nichts von ihm gehört und O'Neill ist da irgendwie ganz entspannt, ja, das muss ja nichts heißen. So, ne, wir wissen, dass er von Replikatoren entführt wurde, vielleicht war er an Bord des Replikatorschiffs, was zerstört wurde. Und O'Neill, ja, wir wissen bisher lediglich, dass er vermisst ist und Carter ist genervt, irgendwie so, ja, früher oder später. Vergessen Sie es, diesmal falle ich nicht drauf rein. Und Carter, reinfallen? Und O'Neill erklärt es dann, naja, wie oft haben wir das schon gehabt, ne? Geglaubt, er wäre weg. Und dann kreuzt er hier auf, in der einen oder anderen Form, tut mir leid, aber wir halten keine Gedenkstunde ab für jemanden, der sicher nicht tot ist. Nicht sicher tot ist. Und O'Neill schaut dann ins Leere und hofft sich irgendwie wohl, dass da jetzt Daniel auftaucht. Hast du das verstanden, sagt er noch. Und ich glaube es nicht. Ja, beide warten, dass irgendwas passiert. Es passiert jetzt aber nichts. O'Neill blickt wieder zu Carter und was ist? Der wartet nur darauf, dass wir ein paar nette Dinge über ihn sagen und irgendwann, und dann deutet er zur Tür, marschiert er dann durch diese Tür, tja, einfach so. Und Carter schaut auch mal Richtung Tür und O'Neill führt weiter aus. Ja, tanzt Walzer, dann na schön. Carter schaut wieder zu O'Neill, der wendet dann doch mal einen Blick von der Tür und ja, dann wieder zurück. Genau, dann haben wir noch eine Miniszene in einem Restaurant.
Sekunde kurz, Claire Carey spielt Carrie Johnson. Die Dame hat gespielt einmal in Hercules, einmal in Charmed. Hier das einzige Mal Stargate, ansonsten 84 Rollen in Summe, aber sonst nichts mir Bekanntes. Also Navy CIS war, glaube ich, nochmal dabei, aber ansonsten war da jetzt nichts irgendwie Großartiges, Bekanntes bei.
Kam jetzt auch nicht so bekannt vor. Genau, Miniszene nur noch in einem Restaurant. Daniel kommt da aus einem Licht scheinbar, geht da durch eine Tür, hat mich an Star Trek erinnert, was war das Casino mit diesem, keine Ahnung, diese Hotelfolge oder was das war mit dem Casino, TNG, und beobachtet dann für einen Moment die Leute und ist ein bisschen verwirrt, geht da an einen freien Tisch und ja, nachdem er sich setzt, kommt Oma de Sala als Kellnerin reingeschneit und fragt, na, also was darf es denn sein, und dann schaut er sie nochmal verwirrt an. Und wir springen ganz woanders hin, nach Dakara. Da gibt es eine Jaffa-Versammlung, wie es aussieht.
Ja, offenbar werden Bratak und Tialk gerade ja geehrt. Ne? Tolok, der Goa'uld-Priester, steht daneben, spricht ein bisschen über die Brüder Bratak von Chulak und Tialk von den Tauri, die mit überragendem Mut und überragender Weisheit die Willensstärke und die Freiheit der Goa'uld ermöglicht haben. Man hat eine Zukunft kreiert, die noch gar nicht begriffen werden kann. Eine Zukunft, die durch eigenen und freien Willen bestimmt wird. Und ja, damit werden die beiden geehrt. Die höchste Ehre, die einem Jaffa nur verliehen werden kann. Die beiden senken den Kopf und werden mit ihrer Stabwaffe geehrt. Tolok verkündet dann noch, dass von diesem Tag an beide die geistigen Führer aller Jaffa sind. Alle anderen Jaffa steigen mit ein in den Jubel und beknien auch die beiden. Man sieht, dass die beiden das einen kleinen Moment lang genießen.
An der Stelle muss ich kurz einhaken. Da ist eine Übersetzungsfehler in der deutschen Version. Die sind nicht die Anführer. Im Englischen sagen sie, ihr seid, you shall both be known as Bloodkin to all Jaffa, also Blutsbrüder zu allen Jaffa. Also nicht die Anführer, sondern deswegen werden sie auch mit Brüdern angesprochen. Die sind jetzt so gesehen die Brüder jeglichen Jaffas, die es gibt. Haben sich immer in den Finger geschnitten und sind einmal reihum.
Genau.
Wahrscheinlich. Oder irgendwie Junior rausgeholt und einmal aneinander geschlagen. Man weiß es ja nicht. Wobei, die haben ja gar keinen mehr. Ja, Bratak wendet sich auch nun an seine Brüder, sagt, dass von diesem Tag an kein Jafar mehr sich vor jemandem verbeugen muss. Schon gar nicht mehr vor einem falschen Gott. Dann werden beide wieder hochgelebt. Es lebe, hochlebe Bruder Bratak, hochlebe Bruder Tialk. Es gibt weiteren Jubel, ein Horn wird geblasen und dann sprechen Bratak und Tialk kurz miteinander, dass Tialk stolz sein kann auf diesen Tag, denn ab heutigen Tag sind sie frei. Tielk stimmt dem zu, aber er sagt, der Tag ist noch nicht vorbei. Beide verlassen den Tempel, die Menge jubelt weiterhin. Dann sagt Bratak, dann werde ich halt eben für dich stolz sein und auf dich stolz sein. Dann wechseln wir wieder zurück in Stargate, wo die kurze Folge nämlich eigentlich beginnt.
Okay. Keine Rückblicke und
nix. Doch, Blicke schon, aber nach dem Opener fängt die Folge da an.
Ja, okay. Das war jetzt auch die wichtige Szene, ich weiß nicht. Ja, Stargate Complex, wir sind mal wieder in einem Korridor. Carter steht vor dem Aufzug, fiddelt so ein bisschen an sich rum, also scheint ein bisschen nervös zu sein. Und dann geht der Elevator auf und Beat ist da drin, zusammen mit einem Airman. Und Pete begrüßt sie dann und Carter bedankt sich beim Airman. Der geht dann weg. In der IMDb stand nicht, wer das sein könnte. Also Peter, hier, das ist alles so aufregend hier. Was ist denn jetzt die Überraschung? Und das wirst du schon sehen. Dann laufen sie durch den Korridor und Pete hofft schon darauf, dass er irgendwie durch Stargate gehen könnte. Ne? So von wegen Planet, ne? Könnten wir irgendwo hin? Vielleicht wollen sie auf nach Risa oder so. Hochzeit ist ja schon angesetzt. Aber Carter wiegelt ab, er ist ein bisschen enttäuscht. Also wenn ich jetzt hier irgendwie die ganze Security Clearance bekommen habe, um ins SGC zu kommen, dann muss das ja schon was ganz, ganz Großes sein. Und Carter bejaht das auch. Und dann klopft Carter an einem Gästequartier und drin sitzt Jacob auf einem Stuhl und erhebt sich dann. Und Carter stellt die beiden vor und Dad, this is Pete. Und Dad dann, Pete dann irgendwie Dad und Jacob, nee, noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Na, also so als hätte er ihn angesprochen, aber er fragt sich das ja mehr oder weniger selber. Ja, aber du musst jetzt erstmal meine Tochter heiraten, bevor du mich das jetzt irgendwie nennen dürftest. Und Carter grinst und Pete stammelt so ein bisschen vor sich rum. Ja, wäre eine Ehre, sie zu treffen. Schüttelt ihm die Hand. So, ja, ne, wirklich. Und Carter irgendwie, ja, also wieso hast du mir das nicht erzählt? Beschwert er sich dann bei Carter, wobei das ja keine Überraschung mehr wäre. Und vor allen Dingen, warum treffen die sich da? Die hätten sich ja auch außerhalb vom SGC treffen können. Ist ja jetzt nicht so, als würde Selmak da irgendwie aus Jacobs Kopf raushängen oder sowas, was ein bisschen auffällig wäre. Also da hätte man sich auch sonst wo treffen können. Vermutlich irgendwie Geld gespart. Die Szenerie hat man ja eh schon aufgebaut. Keine Ahnung. Peter sagt, Carter redet sich dann so ein bisschen raus und sagt, ich wollte nicht, dass du hier nervös bist und da wäre ich doch nicht gewesen und hast du nicht gesehen und Pete und Jacob schauen sich an, es wird geschwiegen, Carter steht daneben, ist so ein bisschen betreten. Pete beginnt dann auf jeden Fall zu grinsen und das ist aber so cool hier und haben sie wirklich so eine Schlange in ihrem Kopf und wenn du damit einen 2000 Jahre alten Tokra-Symbiont meinst, bestätigt Jacob dann ja. Ja, aber das ist doch irgendwie strange, weird und hast du nicht gesehen und damit endet diese Szene. Wir gehen zurück in das Diner. Wir sehen Oma, die da immer noch mit ihrem Bestellblock in der Hand an Daniels Tisch steht. Ein anderer Typ. Dadurch, dass ich das ja nicht hatte, muss ich gerade mal gucken. Da sieht man nämlich auch zum ersten Mal den besagten Jim. Jim wird gespielt. Also den sieht man im Hintergrund, der sitzt da in der Bar. Wird gespielt von George Junza, ich hoffe mal, den hat man richtig ausgesprochen, als Besetzung hat er gemacht, fangen wir mal oben an, Batman Arkham Asylum, also er hat viel Synchro gemacht für so ein paar Computerspiele, so Batman-Computerspiele, Superman-Trickfilme, in SG1 ist das der einzige Auftritt im Videospiel Superman Shadow of Apocalypse. Apocalypse hat er nochmal Synchro gemacht. Wie gesagt, viel Synchro. Noch mehr Superman. Er hat einmal in Matlock mitgespielt. Einmal in Starsky und Hutch hat er mitgespielt. Insgesamt 89 Rollen, aber viel davon ist Synchro, also im Fernsehen ist er eher weniger aufgetreten. Der meldet sich dann irgendwie zu Wort und was muss man denn hier tun, um irgendwie einen Kaffee hier zu kriegen? Und Oma wendet sich dann ihm zu und ist so ein bisschen schnippisch und sagt dann, hier, du musst dafür erstmal erleuchtet sein. Und Daniel ist dann wieder an der Reihe und wundert sich, dass es kein Menü gibt und Oma erklärt ihm, das bräuchte man hier nicht. Du kannst dir alles bestellen, was du gerne hättest. Und dann bestellt Daniel, er hätte gerne die Wahrheit mit einem Side-Dish von Clarity. Ja, Oma erzählt ihm dann, Replikator Sam war in deinem Kopf und wollte das Wissen in deinem Unterbewusstsein. Ne? Du hast die Kontrolle über sie übernommen Und sie hat dich dann getötet, nur um dich aufzuhalten. Und ja, da habe ich dann mal eingegriffen. Und ja, wie ist denn das? Also diesmal mal nicht mit irgendwelchen Rätseln, ne, aber Daniel hat ja auch die Wahrheit in Clarity bestellt. Dementsprechend hat er das auch geliefert bekommen. Nicht irgendwelches Geschwurbel. Also ich bin schon wieder aufgestiegen, vermutet er dann. Und nee, das hier ist irgendwie so ein Zwischenschritt, sagt sie. Du musst hier irgendwie noch eine Wahl treffen. Wobei das eigentlich auch gar keine Wahl ist, ne? Also, da kommen wir aber gleich zu. Sie sagt hier nämlich nochmal explizit, was es denn für eine Wahl gäbe. Daniel entscheidet sich aber in dem Moment erstmal für Waffeln mit Bacon, das ist auch irgendwie merkwürdig. Also Waffeln mit Bacon, das ist schon irgendwie strange. Ja, Daniel merkt dann aber an, dass er diesen Ort kennt und ja, sagt sie, käme aus seinem Kopf. Ja, sein Großvater hätte ihn da wohl hingebracht nach der Beerdigung seiner Eltern. Ja, Waffeln sind es dann wohl, ne? Also er sagt auch, ne, er hätte damals Waffeln gehabt. Waffeln soll er auch bekommen, sagt sie. Und sie dreht sich dann um. Ja, woher soll er, Daniel hält sie nochmal ab, so wegen, woher soll er denn wissen, dass sie diesmal sie ist und nicht die Replikata? Und ja, Oma schaut ihn an. Wie tief ist der Fluss, wenn du den Boden nicht sehen könntest? Und ja, Jim mischt sich dann nochmal ein. Und na, also er ist auf jeden Fall tiefer als der Kaffeestand in meinem Becher hier, ne? Das kann ich dir sagen. Und ja, Oma entschuldigt sich und geht dann. Während sie geht, warum sagt sie denn Frank? Achso, genau, sie wendet sich an den Koch hinten irgendwie und sagt dann, Friend, ich brauche einen Noah's Boy in a blanket, two handfruit wrapped on a shingle with a mystery in the alley. Das sind halt solche ganzen Geschichten, ne? Die haben ja immer so Abkürzungen in so Diners, ne? Anstatt so eine Bestellung. Da hast du dann irgendwie Spezialbegriffe für, dass man dann direkt weiß, was es ist, ne? Also egal, was für eine krude Bestellung du aufgegeben hast, da gibt es vermutlich schon irgendwie einen Begriff für. Ja, dann bestellt sie weiter. A warm eve with a moldy lid and two checkerboards. All right. Und ja, sie geht dann hinter den Counter und hängt dann irgendwie auch das Zettelchen an, diese Durchreiche. Ja, irgendwie sagt sie dann auch noch, hold the pig. Das wäre wohl auch noch auf der Liste. Und dann geht es weiter im dakarischen Tempel.
Mich hat hier diese Zwischenstation noch ein bisschen so an den Film Afterlife erinnert. Da geht es darum, dass man nach dem Tod eine Woche Zeit hat, eine Erinnerung auszuwählen, die man dann für die Ewigkeit hat und so als Zwischenstation ein bisschen, kann ich empfehlen, den Film, japanisch von 1998, genau, gibt glaube ich noch andere Filme, die so heißen. Jawohl, wir sind wieder zurück auf Dakara, der Tempel, und Pratak meint eben, wir haben da ja, von diesem Tag haben wir halt lang geträumt und sehr hart dafür gekämpft und so viel geopfert. Das Ziel ist erreicht, Wendy, und hier unterbricht, aber ne, das Ziel ist noch nicht erreicht. Und Pratak, ja, das Gleichgewicht der Macht hat sich verschoben, Tjalk. Also willkommen hier bei Star Wars, klassischer Star Wars-Satz. Unser Sieg hier in Dakara hat die Wende gebracht. Überall gelangen die Jaffa inzwischen zu der Erkenntnis, dass sie mit den Geult die falschen Götter verehrt haben. Und Tjalk, ja, wir sind leidsinnig, den Sieg über die Geul zu feiern, wenn sie noch nicht alle tot sind. Anubis Behauptung, ein Gott zu sein, ist falsch, aber dennoch ist seine Macht noch sehr, sehr groß. Und Pratak meint, ja, es ist keine Frage, wir müssen ihn weiter bekämpfen. Aber jetzt können wir doch erstmal Wichtigeres geben als das Auslöschen aller Geult. Wir waren so sehr von der Sehnsucht nach unserer Freiheit besessen, dass wir nicht genug für danach geplant haben. Die Jaffa haben so lange gegeneinander gekämpft, dass ihre Einheit sich als ebenso schwierige Aufgabe erweisen könnte, wie die Anstrengungen, sie von den Go'ul zu befreien. Jahrhunderte voller Krieg und Misstrauen werden nicht über Nacht vergessen sein. Tjalk, ja, in der Tat. Wenn wir uns nicht schnell organisieren, wird die Freiheit zur Anarchie. Also, bald gibt es hier Jaffa-Polizei und mit Hauptwache und so, Hauptrevier. Pratak meint, die hohen Priester schlagen vor, eine Führung zu bestimmen. Und Tjalk findet es auch eine super Idee. Und Pratak, ja, sie wünschen, dass wir beide dem Rat angehören. Tjalk nickt, also sieht da jetzt kein Problem. Pratak, ja, du weißt schon, dass du deinen Tauri verlassen musst. Und er legt die Hand auf Tjalks Schulter. Meint weiter, du hast dich ihnen angeschlossen, um die Jaffa zu befreien. Nun ist das Ziel erreicht. Musst eben deinem Volk dienen, wenn es dich am meisten braucht. Und ja, Tjalk meint, das ist
klar. Was ja auch totaler Quatsch ist, ne? Also von wegen, ne? Also du hast die ganze Zeit dafür gearbeitet,
jetzt dass deine Leute frei sind.
Ja, eigentlich ja schon, ne? Tjalk hat sich ja geschworen, er will, gibt nicht eher Ruhe, bis die Jaffa frei sind. Die sind jetzt frei, aber es ist seine Schuldigkeit ja eigentlich getan.
Komisch formuliert hier. Pratak meint noch, der Rat wird von den neuen Jaffa von der neuen Jaffa Hamed-Welt aus reagiert, wo eine große Stadt erbaut wird, ein Zufluchtsort für alle, die die Freiheit gewählt haben. Hier auf dem heiligen Boden von Dakara. Ja, dann dreht sich Pratak um und verlässt den Tempel und Wir verlassen die Szene, haben die Kleine im Restaurant. Da ist es so, dass Daniel immer noch da sitzt an derselben Stelle und der Mann an der Theke hat da inzwischen seinen Kaffee jetzt erhalten und liest Zeitung. Ja, er steht dann auf und geht zu Daniel.
Apropos Zeitung, das kommt in verschiedenen Szenen vor. Da sind ja immer mal, es gibt auch andere Leute, die Zeitungen lesen, nicht nur Daniel, der sie nachher gereicht bekommt. Da sind regelmäßig Rechtschreibfehler drin. Dadurch, dass ich ja die Notizen hier verloren habe, kann ich das jetzt gerade so spontan nicht alles auflisten. Aber da sind stellenweise Rechtschreibfehler drin. Also derjenige, der es geschrieben hat, ist nicht so allwissend, wie man möchte glauben, dass er es
Ja,
wäre.
was schert hier die halb aufgestiegenen oder wie auch immer hier irgendwie, ne? Rechtschreibung.
Ja, aber es sind interessante Berichte drin, das
Das
kann man auf
stimmt.
jeden
Das
Fall
ist
sagen.
witzig, dass diese Breaking News einfach in so Papierform daherkommt. Ist mal eine nette Sache. Ein Mann dreht sich um und hey, ich kenne dich. Und Daniel, echt? Und der Mann, ja. Na, hier ist noch ein Bild in der Zeitung. Dr. Daniel Jackson. Und er reicht eben die Zeitung ihm und ne, The Ascendant Time. Und die Headline ist Jackson still undecided. Und Daniel, ja, über. Jackson noch unentschieden. Schon gut, sagt der Mann. Ne? Kannst sie behalten, ich bin damit durch. Danke. Und er dreht sich um und kein Problem. Daniel liest dann weiter und dann sieht er noch einen kurzen Bericht. Irgendwie Anubis plans to retake Dakara. Und ja, übersetzt es nochmal, ne? Anubis plant Dakara zurückzuerobern. Wir erobern ins, aber die SGC-Kantine zurück und da geht es jetzt nämlich weiter.
Sam und Jacob sitzen in der Kantine und ja, sind am Essen. Jacob stochert allerdings in seinem Essen einfach nur rum. Cutter versucht so ein bisschen Smalltalk zu halten. Ja, besuchst du Mark und die Kinder? Jacob nur, ja, morgen. Und ja, irgendwie merkt Cutter das auch und fragt, ob es ihm gut geht. Jacob sagt, er hat einfach nur keinen Appetit. Sam wiederum bemerkt, dass er sehr schweigsam ist. Jacob sagt aber, ja, es geht mir gut. Das lässt Sam aufhorchen, fragt dann auch nochmal nach. Auch Jacob fragt nach und dann, ja, platzt Carter im Prinzip raus. Pete ist vor 2 Stunden gegangen und er hat noch kein Wort zu Pete gesagt. Jacob bejaht das und Sam, ja, einfach nur quasi nachäffend, scheint ziemlich nett zu sein. Jacob bestätigt, dass das sogar 5 Wörter sind. Sam möchte ihn heiraten und möchte offenbar, dass Jacob ihn mag. Jacob sagt, ja, ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Was erwartest du von mir? Jacob, er weiß, ahnt, dass er Sam glücklich machen kann und das ist das Einzige, was zählt. Überspielt das Ganze dann, dass Sam Mark ihn sehr mag. Und das überrascht auch Sam, dass Sam Mark ihn wohl mag. Und Jacob bejaht das, denn Sam Mark hat eine sehr gute Menschenkenntnis. Aber so ganz kann Sam das nicht ganz überzeugen und Jacob winkt dann ab, dass er müde sei. Es war ein sehr langer Tag und er müsste jetzt halt eben ins Bett. Sam fragt nochmal nach, ob ihn nichts wirklich bedrückt und er, ja, nee, nee, alles klar, wir sehen uns morgen. Sie verabschieden sich, Sam schaut noch ein bisschen verwirrt hinterher. Ja, als nächstes geht es dann in O'Neills Haus. Hier liegt O'Neill sogar noch im Bett, als das Telefon klingelt und recht verschlafen sucht er mit seiner Hand auf dem Nachttisch nach dem Telefon. Das gleitet erstmal aus seiner Hand, fällt zu Boden. Er sucht am Boden weiter und kann es dann aufheben. Geht ran und fragt sehr verschlafen, was los ist. Ja, es ist Carter am anderen Ende, die ihn geweckt hat, die sich dafür auch entschuldigt und ihm dann mitteilt, dass Tiak zurück ist. Ja, es sich anhört, als hätten sie doch wieder ein recht größeres Problem. O'Neill hatte es wohl schon geahnt, verschlafen. Ja, ich bin dann so schnell es geht da. Legt auf und lässt das Telefon wieder auf den Boden fallen. Er meckert noch vor sich hin, richtet sich dann auf und da sieht man dann auch, dass er nicht alleine war, sondern die Frau aus dem Büro, Carrie Johnson, neben ihm liegt. Die fragt, was los ist. Er schaut sie an. Ja, Ärger im Jafarland, ich muss los. Er streicht ihr noch durchs Haar, gibt ihr einen Kuss auf die Wange und steht auf.
Könnte auch ein guter Filmtitel sein, was ja jetzt noch ein Trouble in Jaffa Land. Damit endet die Szene. Im Diner geht es an der Stelle dann weiter. Daniel ist immer noch mit der Zeitung dran, als Oma zurückkommt mit seinen Waffeln. Er zeigt auf die Dakara-Headline und was ist denn hiermit? Und also du weißt hiervon und sie bestätigt das und ja, wirst du da irgendwas gegen tun? Gar nicht. Ja, aber ich kann doch nicht hier einfach sitzen und das irgendwie geschehen lassen. Und ja, du kannst nicht gehen, sagst du. Du bist noch nicht aufgestiegen und ergänzt dann auch noch so von wegen, hier, du kannst gerne durch die Tür gehen, ne? Dann wählst du dann die Alternative. Dann wäre ich tot und ja, doch, sehr. Ja, okay, dann lass mich aufsteigen und ja, na, du wirst immer noch nicht deinen Freunden so helfen können. Du kennst die Regeln. Ja, aber sobald ich aufgestiegen bin, ich kann ja dann wieder die menschliche Form annehmen wie beim letzten Mal und ja, aber du kannst diese Zeitung nicht mit dir nehmen und du hättest auch kein Wissen über das, was hier besprochen wurde. Und ja, und dann müsstest du halt irgendwie nochmal irgendwann aufsteigen und ob du das schaffst, also zwei ist ja schon viel, lässt du da mitklingen, ne, ein drittes Mal, who knows? Wobei das, wer weiß, ob Daniel das überhaupt wollen würde. Ne? Also der ist ja jetzt die Male immer aufgestiegen aus anderen Gründen. Ne? Tod. Die Alternative zum Tod. Ja, weiß nicht, ob Daniel am Ende seines Lebens dann nochmal sagen würde, hey, hier, okay. Aber ich kann, okay, willst du mir sagen, ich kann darüber wissen, aber ich weiß dann, ne, ich kann nichts dagegen tun und ja, ich kann hier irgendwie über meinen eigenen Aufstieg hier irgendwie nachgrübeln und ja, du könntest auch deine Waffeln essen und beschwert er sich, nachdem er auf die Waffen geguckt hat, dass es keinen Sirup gibt. Er geht dann rüber zum Tresen und versucht es da mal mit einer Dame, die dort sitzt, ne, so von wegen, hey, wie geht's dir hier nicht mit Daniel Jackson? Und hält die Zeitung hoch und die Frau reagiert aber überhaupt nicht. Und ja, entschuldigt sich nochmal, ne? Also könnte ich mir hier wenigstens den Sirup ausleihen? Die Dame reagiert immer noch nicht, liest weiter ihr Büchlein, was sie in der Hand hat und ja, sagt er, ich weiß, dass er jetzt hier irgendwie nicht wirklich ausleihen, ne? Das ist ja, ich werde es ja nicht unbedingt zurückgeben, ja, sie ignoriert ihn immer noch, Daniel seufzt, enjoy your meal, dann nimmt er die Zeitung wieder und versucht es bei einer Gruppe von drei anderen Männern, die in einem Corner sitzen und schlägt mit dem Papierchen auf den Tisch und sagt dann, hey guys, ne, wie geht's euch denn? Und auch sie ignorieren ihn, auch als er mit der Hand von ihren Gesichtern rumwedelt. Oma kommt dann dazu und sagt dann, sie werden nicht mit dir reden. Und wieso, wer sind denn die? Ja, andere, aber du bist keiner von ihnen. Du meinst die Ancients? Und sagt sie, ja, paar von ihnen. Also wissen wir an der Stelle, es gibt auch andere Wesen außer Ancients und ihre Descendants, die irgendwie aufsteigen können. Ja, was tun sie denn hier? Ja, sie beobachten. Und mich? Ja, mich auch. Ne? Also, sie schauen ja immer alles an und zu und sagt sie. Und ja, dann hält sie den Sirup hoch, den Daniel irgendwie gesucht hat. Und ja, hier, du brauchst irgendwie ein bisschen Motoröl und sie gibt ihm dann den Sirup. Im SGC'schen Briefingraum geht es dann weiter. Ja, und ihr beschwert sich so ein bisschen. Na, also, boah, ihr hättet das Ding doch in die Luft jagen können, als ihr die Chance dazu hatten. Und ja, wir mussten ja sicher gehen, dass die Replikatoren alle vernichtet worden sind. Wischt dann Carter ein, wobei das ja Quark ist, sie haben ja nur einen Hit, das hat Carter auch gesagt, ne? Also wenn man sie nicht alle auf einmal erwischt, dann ist vorbei, dann kann man die Waffe nie wieder benutzen. Und dann haben sich die Replikatoren angepasst, also das ist eine Quatschausrede an der Stelle. Jacob sagt dann auch so von wegen, ja, hier, also hier in der Galaxis sind sowohl alle vernichtet, aber sie könnten noch woanders sein und könnten dementsprechend nochmal irgendwann später eine Gefahr darstellen. Ja, na, also das wohl die Rechtfertigung dafür, dass man es nicht zerstört hat. Und ja, O'Neill ist davon nicht so begeistert, so von wegen, ja toll, jetzt haben die ganzen Jafar irgendwie eine Waffe, mit der sie das ganze Universum, was natürlich übertrieben ist, in die Luft jagen könnten. Und Bratta geht da auch nicht drauf ein irgendwie. Er sagt, die Jafar würden Dakara mit ihrem Leben verteidigen. Was ja jetzt nicht der Vorwurf war, den O'Neill da so gemacht hat. Ne? Also er traut an der Stelle irgendwie den Jafar nicht mit so einer großen Macht. Und Bratak geht da überhaupt nicht drauf ein. Und ihr dann, ja, kannst du mir mal sagen, warum sie das irgendwie nicht zerstören wollen? Und ja, aber die Ruinen von Dakara sind ein Symbol der Freiheit. Ja, na, also, ne, die Jafar glauben, dass hier die Device geholfen hat, die Replikatoren zu zerstören. Wobei, sie glauben das, sie sollten das wissen. Mit dieser Waffe könnte man in Zukunft ihre Freiheit weiter sichern. Wir wissen, wo das hinführt. Das ist nicht so unbedingt immer, also mit einer Massenvernichtungswaffe irgendwie Freiheit sichern, das ist nicht so unbedingt die allerdollste Idee. Vor allen Dingen haben sie doch irgendwie erzählt, dass Dakara selber irgendwie ein großes Symbol für die Jaffa wäre. Also dazu bräuchte es jetzt den Berg nicht unbedingt. Also die Maschine da drin hätte sie trotzdem irgendwie zerstören können. Den Tempel darunter gibt's ja immer noch. Ja, Bratak kommt jetzt aber auch mal drauf und sagt, nee, die Jaffa würden das niemals so benutzen. Und Jacob mischt sich aber ein und sagt, ja, nee, kein Mensch sollte hier irgendwie so eine Macht in sich vereinen oder unter sich haben. Carters Handy geht dann ran und sie entschuldigt sich auch und sagt, sie hat's ausgeschaltet. Sie schaut nochmal aufs Display, verzieht irgendwie das Gesicht, tut es dann auf den Tisch zurück. Und hier dann, ja, ist okay. Dann sind wir hier übereingekommen. Auf die eine oder andere Art und Weise muss das Ding hier irgendwie wegkommen. Und Tia gesagt dann, indeed. Und O'Neill bedankt sich. Wobei, haben sie nicht gerade gesagt, das Ding kommt nicht weg? Ist das, dass Tiag jetzt einfach, also das ist doch also irgendwie sehr merkwürdig. Ne? Also sie haben gerade noch, hat Bratak in aller Länge erzählt, so wegen, nee, das wird nicht zerstört, das bleibt da, das ist ein Symbol für die Jafar. Außerdem brauchen wir das, um unsere Freiheit zu sichern, hast du nicht gesehen. Und jetzt fragt O'Neill, ja okay, dann können wir das jetzt abschalten, wegmachen, zerstören oder so. Und Tiag sagt, jo, das passt überhaupt nicht. Bratak fällt das dann auch auf, ne? So gegen die Wünsche des High Councils, das wäre jetzt kein guter erster Step zwischen Beziehungen zwischen Tauri und den Freien Nationen der Jafar. Wobei, naja, also bitte, solange man Bratak und Tiag da irgendwie bei hat, die sind ja da irgendwie das Council mindestens mal. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Vermutlich werden aber zwei Stimmen doch noch eine ganz großes Gewicht haben. Ja, und ihr wendet sich dann an Jacob und sagt, hier, warum machst du das nicht? So von wegen, die hassen doch eh die Tok'ra eh schon. Und ja, sagt Jacob, das könnte durchaus sein, dass da schon ein Plan in der Mache ist. Aber du weißt ja, Selmak und ich sind jetzt nicht so unbedingt dicke mehr mit den Tok'ra. Wobei sich das ja eigentlich auch gegeben haben sollte mittlerweile. Also das ist ja auch irgendwie, also die Tok'ra scheinen nachtragend zu sein. Harriman kommt dann da rein und unterbricht und wendet sich an Carter und sagt der Colonel, hier, da ist ein Call for you, ist wohl dringend und ja, und hier schaut dann Carter zu, die nickt und dann verabschiedet sie sich und ja, geht dann. Wir folgen mit der Kamera, wie sie dann zum Schreibtisch geht und das Telefon aufhebt, also aufnimmt.
Und da hinten ist ein Airman und das ist Peter DeLuise, der hat sich da reingeschlichen.
Mhm. Ja, sie geht auf jeden Fall dran, meldet sich mit Carter und ja, Bratak ist aber auf jeden Fall wieder dann dran und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt mal ein Jafar Council Meeting einberufen. Ja, wir müssen jetzt ja irgendwie unsere Bündnis irgendwie stärken, indem wir uns auf den gemeinsamen Gegner fokussieren. Carter im Hintergrund, ja, man hört sie so ein bisschen erzählen, so von wegen, ja, gerade keine gute Zeit. Also es wechselt so ein bisschen, wir hören immer Theater zwischendurch und dann das Gespräch, was im Vordergrund stattfindet. Ne? Also gibt viele Gur-Ult, die immer noch eine Gefahr darstellen, sagt dann Tiag am Telefon, ist Carter wieder drin. Ja, keine Ahnung, wie lange es dauert, ne? Könnte eine Stunde sein, könnte den ganzen Tag. Ja, okay, okay. Ich auch, bye. Und dann legt sie auf, sie entschuldigt sich nochmal. Und O'Neill will wissen, ob das irgendwie ein Notfall gewesen wäre. Nee, nee, wäre ein Missverständnis. Und ja, Jacob dann irgendwie so mischt sich da ein. Also der hat heute seinen guten Tag, der legt mal wirklich die Finger in die Wunde. Und sagt so, hey, solltest du nicht irgendwie Pete irgendwie vor einer halben Stunde beim Floristen treffen? Und nein, Dad. Und ja doch, das hast du mir erzählt, für die Hochzeit. Und Carter, ja, ich weiß. Ja, Carter, komm, du hast doch heute deinen freien Tag. Und sie wiegelt aber ab. Nee, wäre okay. Ja, und ihr fasst nochmal zusammen, was sie verpasst hat, ne, dass Bratak und Tiag sich mit dem Jafar Council treffen. Ja, hier gibt es nicht mehr wirklich zu tun. Such dir irgendwelche Blumen aus. Dann steht er auch auf und geht zurück in sein Büro. Carter seufzt und stiert dann auch böse Jacob an. Und er so, was habe ich getan? Und im Diner geht es an der Stelle dann weiter.
Oma geht da gerade mit der frischen Kanne gekochtem Kaffee rüber zu Daniel und fragt, ob er da einen neuen Kaffee will und gerne. Ja, Daniel sagt, setz dich doch mal hier zu mir und na gut, setz dich dann gegenüber. Na, das ist gut, hier ewig keine Pause mehr gehabt, sagt sie und ja, ruh dich doch mal aus und Oma, ja, wie sind die Waffeln und Daniel, ja, die besten, die ich hier hatte. Kannst du mir erklären, warum du nach deinem letzten Aufstieg verhindert hast, dass ich Anubis töte? Und Oma, ja, wenn ich dich nicht aufgehalten hätte, hätten es die anderen getan. Und die wären nicht sehr nett dabei gewesen. Daniel dann weiter, ja, die hätten nicht mein Gedächtnis ausgelöscht und mich nackt auf dem Planeten zurückgelassen. Und Oma, ja, das war deine Wahl. Na schön, nicht, dass du nackt sein wolltest, aber ich habe dein Gedächtnis nicht total gelöscht, obwohl ich es hätte tun müssen, lacht ein bisschen und ja das, gut, okay, sagt Daniel. Hm.
Das klingt an der Stelle übrigens so, als hätte Oma was damit zu tun, dass Daniel nackt da unbedingt hingekommen ist.
Das klingt so, weil sie dann lacht. Das,
ja. Ne, als so, hui. Hat er jetzt schon die aufgestiegene Antikerin mal um den Finger gewickelt.
Genau. Daniel fragt auch mal nach, ja, wieso können jetzt hier einige Regeln gebrochen werden und andere irgendwie nicht? Und der Zeitungsmann von vorhin, der, ja, der pfeift dann irgendwie mit einer Zeitung in der Hand. Und Daniel, ja, wenn du gewusst hast, dass ich Probleme habe, die Regeln zu befolgen, wieso bietest du mir einen Aufstieg an? Der Mann setzt sich dann, pfeift dann immer noch, Oma, ja, weil ich dich nicht sterben lassen wollte, ohne dass du eine zweite Chance hattest. Na gut, ich habe auch Probleme, hier die Regeln zu befolgen. Eigentlich sollte ich niemandem beim Aufstieg helfen. Das sollte jeder alleine bewältigen. Ja, aber du tust es doch. Und Oma, ja, ich bewege mich hier hart an der Grenze. Glaub mir, ich habe sie ein paar Mal überschritten und der Preis dafür war sehr hoch. Und sie schaut dann in Richtung des Pfeifmannes da. Ich will damit sagen, du musst einfach bereit sein, deine bisherige menschliche Existenz in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Ja, jetzt pfeift er weiter, lauter. Tut mir leid, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Oma steht auf, geht zur Küche und der Mann an der Theke meint, ja, Kaffee bitte. Ja, dann geht's rüber zu Pete's Auto. Kann ich ja auch noch machen, weil nur kurz hier, Sam und Pete sitzen da in Pete's Auto und der fragt eben Schokolade oder Vanille und Carter wirkt ein bisschen nicht so bei der Sache, so Verzeihung, wie, was? Naja, hier Schokolade oder Vanille, die Torte, nur für den Fall, dass du dich nicht darum kümmern kannst. Ja, tut mir leid, sagt sie, ne, ich möchte wirklich bei allem dabei sein. Und Pete, ja, das hoffe ich, es ist ja auch deine Hochzeit und Carter, ja, ich weiß. Ich kann mir vorstellen, wie merkwürdig das für dich ist, sagt er, dass wir über die Kaffeetafel sprechen, wenn jeder Augenblick durch Außerirdische vernichtet werden könnte. Ja, schon, mein Kater. Aber wir werden doch nicht von Außerirdischen vernichtet, oder? Und Kater grinst, nein. Du scheinst mit den Gedanken woanders zu sein und Kater tut's leid. Und Pete fragt mal nach, wie denn ihr Dad ihn fand. Und Kater lacht, nett, wieso auch nicht. Pete, ja, er ist schwer zu durchschauen. Und Kater, ja, musst du ihn nur richtig kennen. Und fragt dann weiter nach Selmak. Och, der fand dich doch ganz charmant. Und Pete ergänzt selber irgendwie für einen Menschen. Und Carter, naja, darum geht's nun mal bei Pete. Beide lachen kurz und Pete lacht weiter. Gut, weißt du, dass ich noch eine Überraschung für dich habe? Und Carter, hä, was, nein? Und Pete, toller Trick, du musst dich gedulden. Ja, dann gehen wir wieder ins SGC in O'Neills Büro rüber.
Da sitzen Bratak, Teal'c und O'Neill. Beide sind offenbar wohl vom Rat wieder da, denn Bratak erzählt, dass der Rat bei seiner Ablehnung die Waffe zu zerstören bleibt. Aus Furcht, dass es die Entschlossenheit der Jafar schwächen würde, sich zu vereinen und gegen die restlichen Ghaul zu stellen. O'Neill interveniert, hey, dir ist doch klar, dass das Ding als Bedrohung für unsere Sicherheit ansehen müssen. Teal'c bestätigt dies und Bratak führt weiter aus, dass der Rat durchaus diese Jafar erkennt. Der Rat der Jafar alles daran setzen wird, Anubis zu finden und zu töten. Und sobald diese Gefahr beseitigt ist, wird die Entscheidung, ob die Waffe zerstört wird, nochmal neu überdenken. O'Neill sagt allerdings, dass keiner weiß, ob Anubis überhaupt getötet werden kann. Oder fragt zumindest. Teal'c wirft ein, dass man das den Jafar nicht sagen dürfte, dass es unmöglich scheint. Wir sollten es zumindest versuchen, gerade die letzten Streitkräfte von Anubis zu eliminieren, um halt dann an Anubis zu kommen. Bratak ergänzt noch, dass es, wenn es uns gelingt, werden viele Jafar, die noch zweifeln, zu uns überlaufen und dann kämpfen wir alle für ein gemeinsames Ziel. O'Neill hört raus, dass die da schon einen Schritt weiter sind. Bratak und Teal'c schauen sich einen kleinen Moment an. Teal'c führt dann aus, dass viele Kohlkrieger in der Schlacht der Replikatoren getötet wurden, aber neuesten Erkenntnissen weisen darauf hin, dass Anubis die restlichen Krieger auf Tartarus zusammenzieht. Bratak beendet den Satz mit den Worten, eine finale Schlacht wird bereits vorbereitet. Das gibt eine kleine Überraschung in O'Neills Gesicht. Dann geht es auch im fliegenden Wechsel weiter wieder im Restaurant. Hier sitzt Daniel an seinem Tisch, vor ihm seine Tasse Kaffee und zu seiner rechten Hand ein Zuckerstreuer. Er streut gerade eine recht große Menge Zucker in seinen Kaffee. Und, schaut immer wieder zur Oma de Sala, die gerade an der Theke steht und mit dem Mann redet. Und Daniel versucht zuzuhören und kriegt immer nur Teile davon mit. Er hört zum Beispiel, wie Oma sehr leise sagt, ach, versteh mich bitte, Jim, es geht nur darum, was du willst und was du ihm sagen musst. Dann wieder unverständliches Gerede, also, ne? Das erwarte ich von dir, Jim. Daniel hört weiter zu, dann nimmt er seinen Kaffee und geht an die Theke. Er begrüßt ihn. Der Mann fragt, hey Daniel, wie geht's denn so? Und Daniel fragt nochmal nach, kennen wir uns? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne dich. Ja, nenn mich Jim. sagt der Mann. Wir sind uns beim letzten Mal hier auch schon begegnet, als du aufgestiegen bist. Ah, sagt Daniel, so sieht man sich also wieder. Dann sagt Jim, ja, du hast dich immer noch nicht entschieden, wa? Tod oder ewige Erleuchtung, ja, ich kann daraus dein Problem verstehen. Und Daniel fragt nach, ja? Ja, natürlich, tot sein ist nicht so sein Ding. Daniel wollte aber eigentlich nur fragen, warum gerade er mit ihm redet. Jim fragt, ach, du meinst die anderen, weil die anderen Snobs ihn überhaupt nicht beachten. Daniel bejaht das und Jim sagt, ja, ich bin halt anders. Ich bin eher so wie Omar. Und Daniel fragt, ach wirklich? Hatte er so den Eindruck, als hättet ihr nicht beide unbedingt die gleiche Absichten.
Was ja auch Quatsch ist, ne? Es geht ja nur darum, dass er ähnlich ist wie Omar, ne? Also nur weil man irgendwie ein Regelbrecher ist oder sich nicht immer an die Regeln hält, heißt das ja nicht, dass man sich selber untereinander dann immer, ne? Also nur Leute, was ich was, keine Ahnung. Ne? Zwei Leute, die Spaghetti mögen, heißen ja auch nicht, dass sie beste Busenfreunde sein müssen. Also das ist ja Quatsch.
Jim wiegelt das Ganze ab. Ja, dieses Kleine hier, das war doch noch gar nichts. Jim rückt jetzt näher an Daniel ran und fängt dann an zu flüstern. Wir begegnen uns beide etwas außerhalb der normalen Regeln und Vorschriften, sehen wir das unterschiedlich, wie weit wir darüber hinausgehen dürfen. Daniel, okay. Jim führt weiter aus, ja, und solange die anderen mich nicht fertig machen, ist das auch von meiner Seite aus alles okay. Ja, Daniel greift dann genau da ein. Ja, siehst du, das muss ich noch rausfinden. Angenommen, ich würde den Aufstieg zustimmen, dann unterzeichne ich einen Vertrag, den ich gar nicht kenne. Offensichtlich hatte ich beim letzten Mal schon Probleme mit dem Kleingedruckten. Ja, das amüsierte Jim und sagte, das kannst du laut sagen, Daniel. Und Daniel fragt danach, ob er das mitbekommen hatte. Und Jim, ja, das weiß hier, weil jeder weiß hier alles. Und Daniel dann weiter, ich weiß einfach nicht, wie ich damit einverstanden sein kann, wenn ich zusehen soll, wie Anubis die ganze Galaxis auslöscht. Jim bestätigt auch dies, ja, ist halt eine harte Nuss, aber wo wir schon davon reden, kennst du die neuesten Nachrichten? Und Jim schiebt Daniel eine neue Zeitung hin, darin steht, Daniel übersetzt das für uns, Geheimplan enthüllt, Anubis will Antika-Waffe zerstören oder zurückerobern. Jim führt weiter aus, er ist ein echt cleverer Hund, kennt sich mit den Regeln wirklich aus, ich wette 1-3, dass er Erfolg hat. Weißt du, was die Ironie daran ist? Diese Waffe wurde eigentlich von den Antikern genutzt, um Leben in der Milchstraße zu erschaffen. Naja, wieder zu erschaffen. Nach der Geschichte mit der Seuche. Kein Scherz. Alles mit einem Knopfdruck zurück, rückgängig gemacht und Anubis kann alles nur erschaffen. So wie er es will. 1 Million Jahre oder auch mehr. Evolution für die Katz.
Das aber auch, na, an der Stelle ist natürlich auch Käse, ne, so viel mit einem, das sagt er ja auch, mit einem Fingerdruck. Ja, die Maschine musst du bedienen können, ohne Körper kannst du es nicht.
Ja.
Also, das ist schon Essig. Ne? Also damit könntest du vermutlich das Leben wiederherstellen. Keine Ahnung, was dir Sklaven oder sowas ähnliches schaffen, keine Ahnung. Aber es funktioniert halt nicht, du musst halt wirklich auf das Knöpfchen drücken.
Das stimmt. Ja, und um die Szene abzuschließen, Jim dreht sich nochmal um, schaut alle anderen an, die sich natürlich nicht beim Essen stören lassen und schreit dann fast, ich finde, jemand sollte wirklich etwas tun, um den Kerl aufzuhalten. Aber irgendwie interessiert das hier keinen und fragt dann auch nochmal, ob er nochmal einen Kaffee kriegen kann.
Wir sind immer noch in Pete's Auto. Wir sehen, wir kommen an einem Häuschen an, wo ein For Sale Sign dran steht. Und Carter hat immer noch die Augen geschlossen, steigt dann aus und kann ich sie jetzt aufmachen? Und Pete kommt dann, auch gut, dass sie selber aussteigt, ne? Dass Pete dir nicht hilft, weil mit geschlossenen Augen weiß ich was. Du könntest auch über den Bordstein stolpern oder was auch immer, keine Ahnung was. Ist ein bisschen merkwürdig, dass sie mit geschlossenen Augen aussteigt. Aber ist egal, Pete kommt auf jeden Fall ums Auto rum und er schließt dann ihre Tür, nimmt sie bei der Hand und bringt sie ein paar Schritte näher an das Häuschen. Jetzt darfst du die Augen aufmachen. Sie öffnet die Augen, ist überrascht. Pete grinst sie an und ja, ne, was sagst du? Also Carter hat jetzt nicht wirklich irgendwie Worte und sprachlos und ja. Ja, also hier, so von wegen, erinnerst du dich an unsere erste Nacht? So von wegen, du hast mir doch das Haus beschrieben, was du immer wolltest. Und sie kann das kaum glauben. Und dann gehen sie weiter die Einfahrt hoch und Kirche ist jetzt nicht gelb, aber wir können sie anstreichen. Ne? Komm, ich zeig dir das. Und Pete geht weiter, Carter bleibt da irgendwie verwirrt zurück und von wegen, du wirst dir kaum vorstellen, wie groß dieser, der Garten hinten ist, Na, also da könnte man sogar einen Hund haben und Hund und also Carter ist völlig perplex. Im Diner geht es weiter. Daniel ist mal wieder in die Zeitschrift vertieft, in die aktuelle Ausgabe und sagt dann, ja, hier, das ist ja doof. Ja, sagt Jim, ach, der Kuchen ist lecker und ja, aber ne, ich habe immer noch nichts, womit ich das runterspülen könnte. Also er kriegt irgendwie scheinbar hier keinen Kaffee. Er kriegt zu essen, aber keinen Kaffee. Irgendwie ein bisschen albern. Ja, können wir nicht irgendwas tun? Fragt dann Daniel, um Anubis zu stoppen. Na, also irgendwas und du hast auch irgendwas angemerkt und ja, vermutlich ein bisschen kompliziert, sagt Jim. Und ja, das sagt mir Oma die ganze Zeit auch und ja, na, ich glaube aber nicht, sagt Jim dann, dass sie dir alles erzählt hat. Ja, was heißt das? Und dann, ja, Jim fängt dann an, aber nee, ich habe jetzt schon zu viel erzählt. Und Daniel, nein, nein, sprich weiter, ne, so von wegen, du hast noch überhaupt noch nichts gesagt. Ja, also du hast doch jetzt hier die Erleuchtung aufgegeben, ne? Das ganze Wissen und die ganze Macht des Universums. Warum glaubst du, hast du das getan? Ja, um für die Menschheit zu kämpfen und in jedem möglichen Art und Weise. Ja, sehr toll. Ne, aber du hast alles zurückgewiesen, was Oma dir angeboten hat. Und jetzt gibt sie dir eine neue Chance. Warum bloß? Ne? Weil sie einfach so gut ist. Und ja, sagt sie, aber das ist doch genau der Punkt. Ne? Sie ist aufgestiegen, sie ist gut. Und an der Stelle weiß ich nicht. Also von wegen Aufstieg heißt ja nur, dass du Erleuchtung hast. Warum solltest du für Erleuchtung denn unbedingt gut sein? Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, also es geht ja ums Wissen. Also eigentlich ist der Aufstieg ja etwas, ne? Du hast die Erleuchtung und hast irgendwie die Möglichkeit, dann deinen Geist vom Körper zu trennen, irgendwie so. Na, also irgendwie auch, oder das könnte auch genetisch bedingt sein, ne? Also dass du deinen Körper einfach irgendwann weiterentwickelt, wo es nachher einfach der Geist gar keinen Körper mehr braucht. Also das ist ein Entwicklungsprozess eigentlich. Ne? Ob das hat mit Gut und Böse überhaupt nichts zu tun, weil sieht man ja auch an Anubis, der ist ja auch aufgestiegen oder halb aufgestiegen. Das funktioniert schon. Also das ist, dass Daniel hier drauf aufschließt, dass nur weil sie gut ist, nur weil sie aufgestiegen ist, dass sie gut ist, ist nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend. Das müsste jetzt nicht des Pudels Kern sein. Ja, Jill sagt auch, sehr vermutlich hat sie einfach nur gute Absichten und ja, weißt du überhaupt, was zwischen mir und Oma passiert ist und warum habe ich mich hier irgendwie für die menschliche Form wieder entschieden? Und Jim sagt, da solltest du Oma fragen und Daniel seufzt und er scheint hier keine Antworten von irgendwem zu bekommen. Wir sind zurück auf der Erde in O'Neillschen Haus. Carter sitzt davor in ihrem Wagen, scheinbar schon ein bisschen länger. Sie seufzt und geht dann raus und ja, sie geht ums Haus herum und sieht O'Neill am Barbecue-Grill stehen, begrüßt ihn dann auch, heißt euer Carter und ich wollte sie jetzt nicht stören und wusstest du, dass ich hier bin, sagt O'Neill. Ja, ich habe den Rauch gesehen und so, aha, okay. Ja, sagt Carter, na, so, ja, ist das denn jetzt okay? Also hast du mal Zeit? Ich hätte vielleicht besser anrufen sollen. Nein, nein, ist okay. Also was bringt dich denn her? Also was bringt dich hier in meinen Garten? Ja, Carter druckt so ein bisschen rum. Räuspert sich dann. Ich habe eine ganze Zeit lang in der Auffahrt gesessen und ja, irgendwie versucht, die Courage aufzubringen, hier hochzukommen. Ja, ich habe sogar noch länger dafür gebraucht, als O'Neill irgendwie sie dann fragend anguckt. Und ja, Pete hat irgendwie eine Anzahlung auf ein Haus geleistet. Und das ist doch schön. Ja, es ist ein wirklich tolles Haus, sagt sie. Aber, O'Neill vermutet ein Aber. Ja, ich habe ja irgendwie. Ja, Second Doubts hier irgendwie, also sie hat irgendwie Zweifel an dieser ganzen Hochzeitsgeschichte. Ja, sagt Carter, ja, je näher die Dinge kommen, desto mehr hat sie so den Eindruck, dass sie hier irgendwas furchtbar Falsches und Dummes tut. Einen riesen Fehler machen würde und O'Neill versucht dann irgendwas zu sagen, aber sie unterbricht ihn. Ja, ich wollte sie jetzt damit be nicht belästigen, aber es gibt einen guten Grund dafür, dass ich gerade sie damit belästige und ja, wenn ich es ihnen jetzt nicht erzähle, dann werde ich es vermutlich nie und dann geht die Hintertür aber auf und Carrie Johnson kommt aus dem Haus. Und ja, sie fängt dann irgendwie an, was zu erzählen, unterbricht sich dann aber, als sie Carter sieht, begrüßt sie dann auch. Und Miss Johnson stellt dann O'Neill auch noch vor, was ja eigentlich Quark ist. Also er muss das scheinbar auch, also er hat scheinbar wohl gemerkt, worum es Carter denn an der Stelle eigentlich geht und muss das ganz schnell irgendwie das Thema wechseln, weil ansonsten müsste sie ja nicht vorstellen. Ne? Also er hat ja schon, sie haben ja schon darüber gesprochen, dass das Carrie Johnson ist. Das bräuchte man an der Stelle nämlich sonst nicht. Vielleicht kennen die sich auch beide. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, also wir sind ja nur in meinem Garten, also neue Kater druckst rum und ihr versucht es dann auch mit einem Redeschwall irgendwie da über ihn wegzuspielen. Und Carrie merkt das auch, das ist hier irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Und aber sie bezieht das auf was anderes an der Stelle, weil sie sagt dann auch, ne, Jack hat nicht gewollt, dass irgendjemand aus dem SNGC von uns beiden, also von Carrie und ihm irgendwas mitkriegt. Und ja, hier, tut mir leid, sagt Carter, ich hätte jetzt irgendwie nicht unangekündigt einfach vorbeikommen sollen. Und ja, ist okay, sagt Carrie, ne, so jetzt die Katze aus dem Sack. Und warum bleibst du nicht? Ne, so von wegen, wir haben genug Fleisch für alle da, nur dass das auch für drei reicht. Und sie dann, nein, nicht wirklich, ich muss. Und dann geht Carters Telefon los. Saved by the Bell im wahrsten Sinne des Wortes. Die schaut drauf, ist das SGC. Und sie geht dann ran. Ja, und ihr bietet Carrie dann ein Bierchen derweil an und schauen sich dann gegenseitig an und schauen dann wieder zu Carter zurück. Und ja, sie geht dann dran. Wobei das auch merkwürdig ist, dass das irgendwie, eigentlich müsste die Szene ein bisschen später kommen, weil jetzt geht Carter erst dran. Colonel Carter, was? Wann? Okay, ich bin auf dem Weg und sie entschuldigt sich dann erstmal, geht um meinen Dad und ist dann auch schon weg, aber sie rennt wirklich. Und die beiden schauen ihr verwundert hinterher und dann geht's im Diner auch schon wieder weiter.
Daniel hält da immer noch die Zeitung in der Hand und Oma verlässt die Küche und tritt zu ihm an, ja, die Theke heran und fragt, also sagt, ja, kannst du hier wirklich nicht ewig bleiben. Andererseits, boah, warum nicht? Ich weiß nur nicht, warum du das willst, abgesehen von dem guten Service. Also Eigenlob. Oma schenkt Daniel frischen Kaffee ein, also es ist hier die Kaffee-Janeway-Folge. Daniel erschöpft. Ach, okay, offensichtlich will ich irgendwie nicht, noch nicht sterben. Ich nehme nicht an, dass es noch eine andere Option gibt. Ja, ich kann nicht darüber sprechen, sagt Oma. Was hält dich denn davon ab, aufzusteigen? Und ja, weiß ich halt nicht. Irgendwas muss dich doch zurückhalten oder Zweifel in dir wecken. Ja, vielleicht zweifle ich gar nicht mal an mir. Oma meint dann, ja, hör zu, ob du dich entscheidest, das Leben auf einer höheren Ebene der Existenz zu führen, hängt nicht von mir ab oder von etwas, das ich dir sagen kann oder nicht. Es bleibt allein dir überlassen. Und Daniel, ja, aber es gibt doch etwas, das du mir nicht sagst. Oma, ein bisschen belustigt, ja, hat dir das hier der Jim erzählt oder wie? Du sollst ihm mal nicht alles glauben. Wieso denn nicht? Und Oma dann strenger. Darum. Edgy. Und Daniel, gute Antwort. Und ja, sie schaut dann Daniel noch kurz mal an und meint, ja, wir gehen dann rüber ins SGC, in die Krankenabteilung. Das habe ich noch nie gelesen. Okay. Eine Krankenschwester geht da von Jacobs Bett weg und Sam kommt stattdessen oder kommt halt hier rein. Dad, ja, tut mir leid, Kindchen, ne, hier uns beiden. Und ja, aber was denn? Was ist denn hier überhaupt los? Und Jacob entschuldigt, ja, hier, ich wollte es nicht alles hier für dich ruinieren. Und ja, Dad, ja, es geht zu Ende. Und oh mein Gott, das tut mir leid. Und Jacob, ja, es ist schon okay, ist halt nicht zu ändern. Wir hatten ein ziemlich erfülltes Leben. Und ja, ich habe mit Jolina nicht so lange gelebt, aber ich weiß, wie das ist, mein Kater. Ja, und Jacob, weißt du, das hier ist irgendwie, weißt du, das hier ist etwas anderes, Sam. Du weißt ja, wenn ein Tokrasim stirbt, kann er verhindern, dass sein Wirt auch stirbt, so wie es Jolina bei dir gemacht hat. Das Dumme ist nur, diese letzte selbstlose Tat erfordert eine gewisse Energie und Anstrengung. Was soll denn das jetzt heißen? Und Jacob, ja, bei allem, was recht ist, Selmak hätte schon vor Wochen sterben sollen. Ich wollte es nicht. Ich dachte, es wäre notwendig. Selmak sollte uns helfen, die Replikatoren zu stoppen. Und Carter dann weint fast dead.
Ja, also, nee, vor allen Dingen ist das auch eine Quark-Geschichte, weil das tut der Symbiont nicht von sich aus und man könnte das unterdrücken. Nein, das ist eine absichtliche Entscheidung des Symbionten, das Gift auszuscheiden. Weil ansonsten könnten Tok'ra-Symbionten nämlich auch nicht einfach so wechseln. Also das Gift würde dann ja auch, also die Gur-Ul-Symbionten verstreuen ja auch ihr Gift, wenn sie extrahiert werden eigentlich. Na, also, das ist eigentlich Quark. Also, also, ne, vielleicht hat Selmak nicht die Energie, sich mehr von Jacob zu lösen, aber dass der extra Gift ausströßt, das ist Quatsch. Also, Selmak wird dann einfach sterben und der Rest vom Symbionten bleibt dann in Carters Dad zurück. Und Jacob ist ja geheilt, ne? Der hat ja keinen, er hat ja Krebs, ne? Der ist ja
Ja.
geheilt, dementsprechend, der könnte hinterher locker flockig weiterleben. Also hier haben sie es echt lazy gemacht. Du hast vielleicht in der Trivia nachher irgendwie Infos dazu, warum dieser Schauspieler jetzt hier rausgestrichen wird.
Ich glaube nicht, aber okay.
Okay.
Genau. Wo war? Ach so, genau. Jacob meint ja, ich konnte doch nicht ahnen, dass es so ernst ist. Doch Selma fiel dann ins Koma, gleich nachdem wir die Waffe auf der Kara aktiviert hatten. Ja, du hattest es die ganze Zeit gewusst, fragt Carter. Ja, ich wollte deine Hochzeit nicht stören und ich hab gedacht, ja, wir schaffen das. Wir? Ja, Selmak ist kaum noch am Leben. Wir werden gemeinsam sterben. Ja, dann weint Sam natürlich, verständlicherweise. Und wir gehen nochmal zurück in dieses halb aufgestiegene Restaurant. Also das Restaurant steigt halb auf, das wäre auch mal was. Ne? Jim kommt da herein, setzt sich neben Daniel an die Theke, schaut sich kurz um und ja, wo ist sie? Fragt er. Wo ist sie? Und ja, sie macht das, was sie immer tut, wenn sie nicht hier ist. Du hast sie gefragt und Daniel, ja. Sie sagt es dir nicht. Und Daniel, nein. Jim, beim letzten Mal musstest du es auch selbst rausfinden. Mann, warst du wütend. Worüber denn? Verrat's mir. Und dann rückt Jim ihm noch mehr auf die Pelle. Naja, ich weiß, was weißt du über Anubis? Und Daniel, ja, ich weiß, dass er halb aufgestiegen ist, was auch immer das heißt. Jim sagt jetzt, es gibt halt verschiedene Ebenen der Existenzen zwischen der des Menschseins und der des Aufstiegs. Im Prinzip benutzen die anderen hier ihre kollektiven Kräfte, um zu verhindern, dass er Einfluss gewinnt auf eben die große kosmische Ebene. Und Daniel ironisch, aber es ist okay, wenn er eine ganze Galaxie vernichtet. Jim, ja, es ist für ihn okay, also alles, was er tun konnte, als er auch schon normaler Geult war und ja, schon verstanden, aber was hatten jetzt die Oma damit zu tun. Und Jim, ja, Goa'uld sind böse, Anubis ist böse. Das ist so böse, dass es eben jede Vorstellung sprengt. Ja, und? Und Jim wartet dann, dass Daniel irgendwie was, eine Eingebung bekommt. Und? Und Daniel sagt, ja, der Aufstieg erfordert, dass jemand reinen Geistes ist. Man braucht einen guten Kern, um den Aufstieg zu bewältigen. Wie sollte also Anubis aufsteigen können? Und Jim ist voller Freude. Er steht ganz dicht davor. Denn ja, Oma hilft anderen beim Aufstieg, aber doch nicht jemanden wie Anubis. Und Jim, naja, vielleicht nicht absichtlich. Soll das heißen, er hat sie irgendwie ausgetrickst? Und Jim hier Fight Club-Regeln zitierend. Regel Nummer 1: Kein einziges aufgestiegenes Wesen darf einem Niedrigen beim Aufstieg helfen. Niedrige Wesen nennen wir Menschen und so. Wenn du es verdient hast, hier zu sein, bist du auch in der Lage, allein herzukommen. Doch wenn es eine Ausnahme ist, egal aus welchem Grund, kann dich ein Mehrheitsvotum des Kollektivs einlassen, Borg-Kollektiv. Aber Oma denkt, sie weiß es besser. Und sie hat schon dafür gebüßt. Zugegeben, meistens holt sie ganz anständige Leute hier an Bord. Aber wie heißt es so schön? Niemand ist perfekt, nicht einmal wir. Und mit spielt dann so aufgeblasen, ja, Aufgestiegenen. Und Daniel, Oma hat Anubis beim Aufstieg geholfen und Jim schnippt mit dem Finger, um Daniel zu zeigen, dass er damit wohl recht hat. Und dann kommt Oma mal herbei, schreit zu Jim, ja, raus hier, du gehst auf der Stelle. Und Jim schaut auf seine Uhr, so nach der Mutter, dass er eigentlich freiwillig gehen muss. Wie spät ist es eigentlich? Oh, ich muss los. Ne, Kleiner hier, hab noch was zu erledigen. Nette Unterhaltung war es doch. Und verlässt fröhlich pfeifend das Restaurant und wir kommen nicht pfeifend wieder im Krankenabteil des SGCs an.
Genau, Sam steht bei Jacob am Bett. Er sieht echt schwach aus. Sie berichtet, dass eine ganze Anzahl von Tok'ra auf ihre Nachricht reagiert hat und ihm die letzte Ehre erweisen wollen. Jacob bejaht dies, dass sie kommen dürfen. Sam sagt dann, dass sie immer noch nicht glauben können, dass sie nichts tun können. Selbst einen Goa'uld können sie entfernen. Sie haben das Verfahren in den letzten Jahren perfektioniert, damit sie den Wirt retten können. Aber Jacob redet rein, das Verfahren tötet den Symbionten augenblicklich, bevor er Gifte freisetzt. Dafür ist es schon zu spät. Es tut ihr leid, es tut ihm leid, es ist ihm sehr unangenehm. Aber seine Uhr war schon vor 4 Jahren abgelaufen, was auch nicht stimmt, es sind 7 Jahre.
Was an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig ist, weil hier erzählt er ja nochmal, also ne, hier bitte der berichtet, die Tok'ra hätten mittlerweile die Technologie, den Symbionten irgendwie zu töten und dann auch rauszuholen, bevor er irgendwie sein Gift verstreut. Warum macht man es nicht hier? Weil Jacob sagt, es ist zu spät dafür. Das klingt ja so, als hätte er das Gift schon in seinem Körper, aber dann wäre er schon tot. Also das stimmt hinten und vorne nicht. Also.
Ist ein bisschen unglücklich gemacht, ja. Naja, seitdem hat Jacob die ganze Galaxie bereist und Dinge getan, von denen die meisten Menschen nicht mal träumen würden. Und Sam sagt, ja, das habe ich schon mal gehört. Jacob, ich will nur, dass du ich will nur wissen, ob du glücklich bist. Sam nickt, das wäre sie. Jacob sagt, lass dich ja nie von Regeln behindern. Sam fragt, was er damit sagen will. Und Jacob räumt ein, dass sie nur zur Air Force gegangen ist, um ihren Gefallen zu tun. Sam lacht auf, sie würde ihren Job lieben. Dann Jacob nickt leicht und hebt leicht die Hand und streicht Sams Wange. Und sagt dann, ja, dennoch kannst du alles haben, was du willst. Ihr kommen die Tränen, sie antwortet, ich weiß, Dad, wirklich. Parallel geht's in O'Neills Büro weiter. Hier sitzt O'Neill nachdenklich an seinem Schreibtisch und Carrie kommt rein, klopft an die offene stehende Tür und fragt dann auch gleich, wie es Sams Vater geht. O'Neill sagt, dass es nicht gut aussieht. Carrie findet das sehr traurig. Und dann tut sie etwas, was einem symbolischen Akt gleicht. Sie schließt die Tür hinter sich. Dann sagt Carrie auch schon quasi, worum es geht, dass sie ihn sehr mag. Also sie sind ein gutes Team. O'Neill sagt, ja, aber. Genau, und da fängt Carrie dann noch an, dass O'Neill Probleme hat. Das ist okay, die haben wir alle. Doch leider ist ein ziemlich großes, mit dem ich nicht leben kann, sagt sie. Ich will gehen, bevor ich tiefer drin stecke. Wir können trotzdem zusammenarbeiten oder nicht. Sie würde ungern um eine Versetzung bitten. Das Ganze ist ihr sehr wichtig und es war ja eh klar, dass das alles unsere Arbeit nie beeinflussen sollte. Und ihr bestätigt, dass das klar war. Carrie dreht sich um, will die Tür aufmachen, aber macht dann nochmal Halt. Dreht sich um, ja, okay, es gibt nur eins, was ich nicht verstehe und O'Neill nur eins. Und Carrie führt dann weiter aus, ist die Air Force das Einzige, was zwischen euch beiden steht? Regeln und Vorschriften? Denn wenn es so ist, macht ihr beide einen Riesenfehler. Offenbar hat sie Sam und O'Neill durchschaut. Und O'Neill fragt, du weißt, was ich tun sollte? Und Carrie, kündige. O'Neill fragt, wie schon wieder? Und Carrie führt weiter aus, ja, verstehe mich nicht falsch, das Pentagon hält dich für eine unverzichtbare Person für dieses Programm, aber der Präsident könnte dich auch als Zivilisten in diese Position einsetzen.
Das ist dann aber eine falsche Übersetzung im Transkript, weil er sagt dann so wegen, der Präsident hat ja schon bereits einen Zivilisten mal als SGC-Vorstand hier eingesetzt, ne? So von wegen könnte man also wieder machen.
Mhm. Ja, war halt nur eine Idee von Carrie und damit verlässt sie den Raum und O'Neill bleibt nachdenklich alleine im Raum zurück.
Wobei, die Idee war gut, das stimmt. Jetzt, wo ich mir das im Englischen angucke, so von wegen, könnte natürlich genau in die Richtung gehen, die du da gemeint hast, ne? Dass man sagt, so wegen, ne, verlass die Air Force und lass dich dann als Zivilist einstellen oder sowas. Ja. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, ja.
Elizabeth Weir, ja.
Ja, ja, ne, aber es könnte auch beides bedeuten. Ja, also deswegen, sie weist halt darauf hin, dass ein Zivilist ja schon mal, ne, also. Keine Ahnung, wir sehen auf jeden Fall den Weltraum um Tartarus. Ja, die Rebellenflotte ist dort eingetrudelt, also mittlerweile dann gänzlich und nicht nur ein Teil wie beim letzten Mal. Wir sehen Bratak auf dem Mutterschiff und der dann sagt so viel, ja, okay, hier, ne, Final Battle und ja, er unterhält sich halt mit Tialk und weitere Herausforderungen hast du nicht gesehen. Na, wir brauchen hier weiterhin dein Wissen und dein Urteilsvermögen. Und unsere Leute brauchen hier irgendwie was Junges, vitale Leadership und das können andere Leute vermutlich deutlich besser als ich anbieten. Und da geht man sich so ein bisschen in Philosophie, weil Tiak dann auch sagt, hier so wegen, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ja, so wegen. Bratak wiegelt dann aber auch ab und sagt, hier, quatsch nochmal in 50 Jahren mit mir. Und werde ich wohl tun. Man grinst sich gegenseitig an. Im Diner geht es dann weiter. Daniel erkundet sich bei Oma, also er hat dich. Ist das wahr? Und sie gibt dann zu, ja, er hat mich irgendwie reingelegt, ne, aber wie? Wie denn? Und wie konntest du das nicht wissen? Ja, ne, der hat vermutlich hier irgendwelche Unterlagen gefunden, was den Aufstieg angeht. Und als er nach Cap kam, wusste er genau, was er zu tun hat. Ja, als ich mitgekriegt habe, dass ich hier einen Riesenfehler gemacht habe, dann habe ich es versucht, irgendwie rückgängig zu machen, aber ich konnte es nicht tun. Und dann sind die anderen eingeschritten und verstehe ich nicht, warum schickt man ihn dann nur halb zurück? ne, wieso nicht den ganzen Weg? Und sie dann, ja, es ist kompliziert. Also das ist ja immer so die typische Ausrede der Aufgestiegenen. Ja, so von wegen, ja, sie haben ihn auf jeden Fall verwarnt, erzählt dann Oma. Er könnte sein Wissen und seine Fähigkeiten nicht benutzen, aber nur dann, wenn er sie auch als Gur-Ult irgendwie hätte einsetzen können. Ja, und ja, aber so von wegen, was ist denn hier, ne, so von wegen, also hier das ganze Chaos, die ganze Zerstörung, ne, sie interessiert es nicht, dass er hier irgendwie das ganze Leben in der Galaxis vernichten könnte. Und ja, sie haben mich nicht davon abgehalten, hier meine weitere Arbeit zu tun, sagt sie. Ja, ich habe versucht, irgendwie dafür das wieder gut zu machen, was ich hier getan habe, und ah, das ist deine Bestrafung. Ne? Du musst irgendwie zusehen, hilflos, ne, gar's nicht intervenieren, und du musst dann bloß das tun lassen, was er tut, nur um dich zu bestrafen. Und ja, Oma sagt, ja, weißt du, hier so von wegen, ne, also deine Galaxie, diese Ebene der Existenz, das ist nur ein kleiner, unwichtiger Teil des ganzen Universums. Und ja, Danny, das ist trotzdem völlig falsch, sagt er, völlig falsch. Und ja, Oma sagt ihm dann auch hier, so, das ist genau dasselbe, was er letztes Mal auch gesagt hat. Und dann steht Daniel auf und schreit dann im Raum herum, so von wegen, ja, hier, Leute. Na, also entschuldigt mich mal bitte, ne? Reicht das nicht so langsam, ne? So wie die ganze Galaxie voller unschuldiger Leute, ne? Unterdrückt und versklavt, gequält für Generationen. Und jetzt sollen sie für einfach nichts zerstört werden. Ja, also wieso und warum überhaupt? Und ja, ne? Also es war nur ein Fehler, den eine Person gemacht hat, und eigentlich auch mit guten Absichten. Und ja, also ja, ich weiß, ne, das Letzte, was ihr irgendwie tun wollt, hören wollt, bin ich. Ja, aber das kann doch jetzt irgendwie nicht in den ganzen großen Plan gehören. Und aber in deiner rührt sich niemand darauf hin. Und er versucht dann nochmal, hey, ich rede mit euch. Und aber passiert immer noch nichts. Er grapscht sich dann einfach einen der Antiker oder dem anderen aufgestiegenen Wesen, aber da reagiert man auch nicht. Ja, ne, also, ne, ihr könnt mich doch hören, ihr könnt mich auf jeden Fall hören, ne, hat sie nicht schon genug gelitten, also jetzt bezieht er das auf Oma. Also hier bitte, ne, ihr könnt doch nicht andere Leute immer so quälen. Und glaubt ihr nicht, ihr habt mittlerweile euren Punkt irgendwie deutlich und klar gemacht. Ja, Daniel, nee, darum geht's ja, ne, das glauben sie nicht. So von wegen, ich würde die selben Regeln, die halt immer und immer wieder brechen, ne? Leuten helfen, aufzusteigen. Ne? Das ist ja auch genau der Grund, warum du jetzt hier bist. Und ja, was ist, wenn du denn davon jetzt ablässt? Und ja, das würde jetzt aber das grundlegende Problem nicht ändern. Ja, deshalb mache ich weiterhin das, was ich hier tue. Und Anubis kann nicht getötet werden, erzählt sie an der Stelle. Was irgendwie käsig ist, also man kann schon irgendwie das, aber das wäre jetzt vorgegriffen. Ja, ne, kann ich getötet werden? Nicht durch dich, nicht durch mich, sagt sie auf jeden Fall. Und dann geht es auf der anubischen Basis weiter.
Da sieht man den Pratak-Tirk und eine Jafar-Horde, die da hinter den her gehen. Pratak geht direkt auf Tirk zu und ja, er ist nicht hier. Niemand ist hier. Die Verteidigung war ferngesteuert. Oh, und Tirk, ja, dann wurden wir getäuscht. Seine Falle. Und Pratak, Anubis hat uns mit falschen Informationen hergelockt. Unsere Truppen zum Schutz von Dakara werden schwächer. Und Tirk, ja, Bruder, konnten wir doch nicht wissen hier. Pratak, ja, du hattest recht, alter Freund. Die Waffe auf Dakara hätte auf jeden Fall zerstört werden sollen. Ja, wir gehen dann wieder rüber ins SGC, in die Krankenabteilung. Ja, Carter ist da im Beobachtungsraum. Shout of Jacob, bei ihm ist da wohl gerade ein Tok'ra. Und die kommt auch rein, fragt, ob denn alles okay ist. Und Carter weint fast. Naja, eigentlich schon. Es geht mir gut, so seltsam das klingen mag. Ich dachte schon, vor 4 Jahren hätte ich ihn verloren. Seitdem waren wir uns näher als je zuvor im Leben. Ich verdanke Selmak einen Vater, wie ich ihn mir erträumt habe. Und die schaut sie ein bisschen verwundert an. Komm schon, legt sein Arm auf Katas Kopf und ihre Schulter und ja, danke, Sir, wofür? Na, dass sie für mich da sind und O'Neill immer. Jacob ist dann schwächer geworden und kann da irgendwie nur noch schwer sprechen und meint, ich bin bereit. Sam steht dann auf, geht zu Jacob da in den Krankenraum, gibt ihm einen Kuss auf die Stirn und Jacob sagt, ich liebe dich, und O'Neill schaut danach, denke ich, von oben herab auf den Beobachtungsraum und ja, zu Carter und Jacob. Genau, also in der Szene, in der sich hier Carter von ihrem Vater verabschiedet, war also auch sehr emotional halt für Amanda Tapping, da es eben gleichzeitig logisch, also schon, was heißt logischerweise in Sci-Fi-Serien, ist es nicht logisch, aber war hier auch der Abschied von Carmen Agenciano in der Serie und die hatten auch hinter der Kulisse praktisch eine Art Vater-Tochter-Beziehung. Genau, da musste sie da kurz mal für 5 Minuten das Set verlassen, bevor sie das hier drehen konnte. Ja, wir verlassen jetzt auch die Szenerie und sind wieder in diesem Diner. Daniel und Oma sitzen da wieder an dem Tisch und Jim betritt gerade mit einer neuen Zeitung wohl, jedenfalls in der Hand, fröhlich den Raum, fragt, ob er den Kaffee bekommen kann. Oma grinst und meint, ja, holen die ja halt selbst. Und Jim, ja, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Mitten im Game fällt ihm noch ein, dass er irgendwie was von Daniel wollte. Ach hier, hey, Danny Boy, hast du die Zeitung gelesen? Daniel, nein, was steht denn da drin? Danny Boy erinnert mich ja an King of Queens, aber okay. Jim meint, ja, die Finte war erfolgreich. Die naiven Jafar sind mit der Hälfte ihrer Schiffe los, um Anubis zu jagen. In der Zwischenzeit stand seine Armee bereit, um Dakara anzugreifen. Die restlichen rebellischen Jafar, die Dakara bewachen, werden abgeschlachtet. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bevor der alte Anubis die Waffe in die Finger kriegt. Und Daniel, ja, und das klingt irgendwie da schon glücklich drüber, oder wie? Was, ich? Und Daniel, ja, was hast du denn gegen Oma? Und Oma dann, Daniel. Und der, nee, ich will es jetzt mal wissen hier, ich meine, du belässt es nicht dabei, du reibst es dir immer wieder unter die Nase, warum hast du so viel Freude an ihrer Bestrafung? Was? Ich habe doch nichts das Geringste gegen Oma. Ich finde, sie ist richtig toll, nicht wahr? Und Oma entgegnet Jim da ein gespieltes, künstliches Lächeln. Und Jim, ja, immerhin hat sie mir geholfen aufzusteigen. Er lacht böse und deutet auf Daniel, jetzt verstehst du's. Der ist dann schockiert, Daniel, du bist Anubis? Und Jim fängt lauter an zu lachen, hebt die Kaffeetasse, trinkt einen Schluck, setzt sie wieder ab und dann lacht er weiter und meint, Cheers. Wir gehen wieder rüber zur Erde, wo eben Pete und Sam vor dem neu gekauften Haus auf einer Bank verweilen.
Da steigen wir quasi mitten im Gespräch ein. Pete sagt, dass es ihm von Anfang an klar war. Er hat halt nur gedacht, also, ne, es ist das... Als du ja gesagt hast, er bricht ab. Es herrscht einen Moment lang Stille zwischen beiden. Pete spricht weiter, dass Sam das Risiko wert ist. Sam setzt an, aber Pete unterbricht sie. Jetzt sag nicht, ich hätte etwas Besseres verdient. Es gibt keinen Besseren oder es gibt keine Bessere als dich. Sam schüttelt den Kopf und sagt, dass es nicht wahr ist. Pete sagt dann, ich wünschte, ich könnte glauben, es hätte etwas mit deinem Vater zu tun, dass du etwas Zeit brauchst, damit klarzukommen. Ich kann jetzt wohl nur noch sagen, ich hoffe, du kriegst, was du willst. Und Sam fragt, das war's? Sie fragt weiter, was willst du noch? Soll ich auf die Knie fallen, betteln? Nein, das sagt eigentlich Pete. Und Carter sagt, oh Gott, nein, natürlich nicht. Ich habe gedacht, du würdest anders reagieren. Pete schaut weg, steht dann auf und sagt, ja, mach's gut, Sam. Sie sagt noch, hey, Pete, will ihn wohl aufhalten, aber er läuft einfach weiter, nimmt dann auch das Schild, mit dem, dass das Haus verkauft ist, runter und man liest wieder for sale, also das Haus ist dann wieder zu verkaufen. Dann gibt es einen Wechsel in den Besprechungsraum, wieder im Stargate Center. Hier befinden sich Tialk, Sam und O'Neill. Tialk berichtet, dass die Rebellentruppen zum Schutz von Dakara den Truppen von Anubis unterlegen waren. Bratak wird mit seinen Truppen nicht mehr rechtzeitig eintreffen und Anubis kontrolliert jetzt die Waffe. Ja, O'Neill hat das wohl so schon geahnt und sagt, ja, dann holen wir uns jetzt die größte verdammte Atombombe, die wir haben und schicken sie auf der Stelle durch das Tor. Tiag führt weiter aus, dass Anubis das Tor mit Sicherheit schützt. Die Bombe würde ihr Ziel wohl kaum erreichen. Carter hat dann die Idee, dass wir den Alpha-Stützpunkt anwählen. So kann man vielleicht verhindern, dass die Waffe durch das Wurmloch dringt, wenn ein Wurmloch zwischen zwei Planeten hergestellt ist. Das bringt dann wenigstens 38 Minuten Zeit. Und O'Neill unterbricht ihre Rede, wedelt mit der Hand und sagt, los, 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 anfangen. Ja, und im Kontrollraum, Walter sitzt unten am Computer, Sam kommt runter und sagt, Sergeant, wählen Sie den Alpha-Stützpunkt an. Er fängt an und ja, Walter stutzt und sagt, einen Moment, das bin ich nicht. Wie? Walter versteht's auch nicht und da haben wir dann schon ein eingehendes Wurmloch. Walter schließt die Iris und Sam sagt, die Energie der Waffe wird das nicht aufhalten. Und O'Neill, was ist, wenn es keine Waffe ist? Walter sagt, dass bisher noch kein Iris-Code eingetroffen ist. Carter sagt, ist zu spät. O'Neill möchte, dass die Selbstzerstörung aktiviert wird. Carter fängt aber an, dazwischen zu reden. Das Tor wird dadurch nicht zerstört. Es ist fast ausgeschlossen. dass so ein aktives eigenes Wohnloch unterbrochen wird, aber O'Neill ist genervt, Kater, Kater, und ja, beide geben dann den Code ein, der die Selbstzerstörung aktiviert.
Wobei die Lösung an dem Falle wäre ja relativ simpel. Das haben sie ja schon mal gemacht, dass sie das Wurmloch springen lassen, also das Gate überladen.
Stimmt.
Also einfach Spannung anlegen, zack, dann hüpft es woanders hin, dann ist auf jeden Fall die Erde erstmal sicher. Der Alpha-Stützpunkt, der Rest des Universums, der Rest der Galaxie wird zwar vernichtet, aber die Erde wird noch sicher. Aber so, bis zum nächsten Mal, bis sowas probiert. Aber dann verbuddelst du einfach dein Gate, also das kannst du ja dann auch machen. Im Diner, Jim ist immer noch hinter dem Counter und schüttet sich immer noch Kaffee ein, also die Kaffeetasse scheint irgendwie größer zu sein.
Absolute Janeway-Fenster, ja.
Ja, genau. Und er sagt auf jeden Fall, ja, du machst ja einen großartigen Kaffee. Und ja, dann kommt er wieder auf die Frontseite des Counters. Und er müsste jetzt auf jeden Fall gehen. Und Jim winkt Daniel und Oma zu. Und Daniel schaut nochmal zu Oma rüber. Ja, und dann springt Daniel auf und versucht dann Jim anzugreifen. Aber läuft irgendwie durch und durch. Ne? Also man schaut sich dann gegenseitig an und du kannst nicht zu, du hast keine Kräfte. Und Oma sagt dann, aber ich. Und Oma ist mittlerweile aufgestanden. Und Licht ist um sie herum und dann schauen die anderen die anderen aufgestiegenen Wesen schauen zu und er sagt dann, du kannst mich nicht töten und aber ich kann dich irgendwie bekämpfen, aber du kannst jetzt nicht gewinnen, sagt er und das macht nichts, aber das wir werden dafür sorgen, dass du nicht zurückschlagen kannst. Und was willst du denn jetzt tun? Und das hätte ich schon längst tun sollen. Und sie geht dann auf ihn los, immer heller leuchtend. Und er dann, nein, nein, nein. Also, na, sie berühren sich und dann beide im Licht verschwunden. Und die beiden sind dann plötzlich weg. Und Daniel schaut sich verwirrt um. Also, das ist auch irgendwie merkwürdig. Was soll das denn jetzt gewesen sein? Also, sie sagte, ich kann dich nicht töten. Du kannst mich nicht töten. Sie sagt, nein, ich kann dich nicht töten. Was passiert denn da jetzt? Und vor allen Dingen, es muss ja irgendwas sein, was so dermaßen dermaßen offensichtlich ist, dass er ja dann direkt sagt, so von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er weiß ja, was kommt. Also, was ist hier passiert? Das wird nicht aufgeklärt, kein gar nichts. Also, wenn sowas möglich wäre, ohne dass das jetzt irgendwie gegen die Regeln verstößt, warum hat Oma das nicht schon vor ewigen Zeiten gemacht, um ihre Schuld eigentlich zu begleichen? Also, das ist völliger Käse. Also wirklich Quatsch hoch drei. Im Kontrollraum geht es weiter. Der Countdown ist mittlerweile bei 8 Sekunden angekommen. Warum vorher auch keiner geht, weiß man nicht. Die stehen da alle und warten auf den Untergang. Ja, plötzlich geht das, plötzlich hört der Countdown auf bei 1,26 Sekunden. Das Stargate geht auch aus und Harrim berichtet, was ist denn hier los? Und irgendwie System Malfunction und das ist doch unmöglich. Und schalten Sie es aus. Carter gibt dann einen Befehl ein. Die Auto-Destruct-Sequence. Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, dass du eine Person brauchst, um es wieder abzuschalten, ja, aber zwei Personen, um es anzumachen. Was ja eigentlich sinnvoll wäre, ist genau andersrum zu machen. Ne, also, falls jemand, weiß ich nicht, das, keine Ahnung, eine Einzelperson übernommen ist, könnte sie somit den Auto-Destruct halt abschalten. Das ist halt gefährlicher, als wenn eine Person die nicht anschalten könnte. Also am besten beides. Ja, wir sehen das, den Briefingraum vermutlich ein bisschen Zeit später. Wir sehen nämlich Carter, O'Neill, Bratak und Tiak am Konferenzraum. Und Bratak berichtet, ja, die Cold Warrior haben dann irgendwie, waren disorganisiert und konfus und wussten nicht mal, was sie zu tun hatten. Und Tiak, ja, sie hatten keinen Master mehr, dem sie dienen konnten. Und dann konnte man sie ganz einfach aus den Socken hauen. Ja, dennoch wurden viele Leben auf Dakara vernichtet und die überlebt haben, stehen auf jeden Fall enger zusammen als jemals zuvor. Wir haben uns ja schon darauf geeinigt, die Waffe muss zerstört werden. Und ihr findet das ganz knorke. Man würde an der Stelle eine Art Grabstein hier, ein Memorial, ein Mahnmal, genau, erstellen, was den Triumph über die Gur'uld darstellt, ne, sodass das niemals wieder vergessen wird. Und Carter, ich weiß immer noch nicht, was passiert ist. Eine Minute hat Anubis irgendwie den Button drücken wollen, alles Leben vernichten und dann war er plötzlich weg. Und ein großes, großes Geheimnis, sagt Tiak. großes Mystery und Bratak an der Stelle, ja, dass man kann nur davon ausgehen, dass ihn irgendwelche Wesen vernichtet hätten oder so, weißt du, irgendwelche Wesen. Also ich weiß, es ist auch geil. Das ist so Kaffeesatz lesen. Also ne, dann könnte man auch, also vor allem Bratak weiß ja von den Antikern. Also wer soll es denn sonst gewesen sein, wenn plötzlich sowas Übermenschliches passiert? Also irgendwelche Wesen. Sam Mulder und Scully hinschicken, die können das bestimmt aufklären. Ja, Carter, ne, also das würde aber jetzt auch nicht erklären, wie die Selbstzerstörung nicht ausgelöst worden ist. Und Tiak, ne, also Bratak dann, hä, worum geht's denn? Und Tiak sagt dann, ja, wir glauben, dass Daniel dafür irgendwie verantwortlich ist. Und dann hört man Daniel plötzlich in Jacks Büro, der dann sagt, nein, das war ich nicht. Und hier guckt sich um, hat das noch jemand gehört? Hey, ich bin in hier und... ja, man dreht sich zum Office herum und O'Neill steht dann direkt auf und geht dann rein. Ja, nee, don't come in, sagt Daniel. Und O'Neill hält sich erstmal die Augen zu und reißt dann die SGC-Flagge von dem Flaggenmast ab und reicht sie hinein. Und ein paar Sekunden später kommt Daniel mit diesem mit dieser Flagge bekleidet
wieder rein. Bekanntes Stargate-Meme, also Top 10 mindestens.
Ja, na, lange Geschichte. Und ja, wir sehen als finale Szene nochmal am Wasser an diesem kleinen See, den O'Neill da an seiner Cabin hat. Man sieht Carter und O'Neill dann fischen und Carter sagt, das ist großartig. Ich habe dir doch gesagt, ne, das hätten wir vor Jahren zu machen. Ja, ne, also, ne, also Carter dann, hier sind keine Fische in diesem Teich und es bestätigt das. Sie lacht. Daniel und Tia kommen dann herum, haben einen Gefrierkühler dabei, also hier so eine Kühltasche dabei, zwei Kühle und auch zwei Angeln und setzen sich dann dazu und setzen, also stellen die Stühle auf, setzen sich dann dazu und ihr findet das ganz knorke. Daniel nimmt sich ein Bier bringt das Bier dann zu O'Neill und Carter und Tiak setzt sich dann hin. Ja, Endcredits, damit endet der ganze Bums.
Ja, perfektes Serienende, finde ich. Also kannst du kaum besser machen. Also hätte hier mega gut gepasst. Aber okay, freuen wir uns doch auf weitere Staffeln. Das soll jetzt nichts heißen als für die anderen Staffeln. Zur Trivia. In der Zeitung, die Daniel Jackson von Jim bekommt, stehen unter anderem halt auch Schlagzeilen. Ne? Race auf dem Weg nach Atlantis. Yoga ist nicht der Pfad zur Erleuchtung und eben Aufstiegskaffee enthält unendlichen Status. Ist wahrscheinlich komisch übersetzt. Genau, es gibt eben zwei Versionen, das haben wir ja schon gesagt. Was ich interessant finde, was ich aber eher in den Fake News Bereich abtun möchte, ist, hier wird auch geredet von einer 90-minütigen Folge. Also,
war das
in den USA, Großbritannien?
Aber, ja, die 90 Minuten, ich habe hier ein Buch, Moment, da steht das drin, 90 Minuten inklusive Werbung.
Ach so,
was sich mir nicht erschließt, da steht halt auch drin, und so läuft sie 90 Minuten inklusive Werbung, was in etwa 72 echten Minuten entspricht.
Man hat uns 10 Minuten geklaut, wo sind die?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, okay. Wo sind die 9 Minuten bei 42 und 63 ja. Minuten, aber naja.
Das sind doch die erotischen Weltraumabenteuer, weißt du? Da gab es die ausführliche Szene, wie Jack mit Gabby davor.
Das sagst du jetzt.
Okay, alles klar.
Oder ja,
das würde einiges
man hat Granaten in den Teich geworfen.
PG-13 jetzt. genau.
Ja, wir werden, sagt Robert C. Cooper auf Richard in Anderson Webseite, dieses Jahr eine Geschichte machen, in der wir die ganze Daniel-Oma-Geschichte, das klingt immer wie eine Oma-Opa, auflösen werden und wie es für ihn war, aufgestiegen zu sein. Naja, und was die Probleme waren. Und hoffentlich wird es sich anfühlen, als ob diese Geschichte von dem Moment an, als wir Oma zum ersten Mal sahen, immer passieren würde.
Also das hat die Folge hat nichts erklärt, was das angeht, aber okay.
Wenig. Aber es wurde mal gesprochen, genau. Was ich interessant fand, was auch wahrscheinlich serientechnisch sehr unüblich ist, 63 Minuten haben wir ja hier das Stück, gibt aber noch diese 45-Minuten-Version für die Syndication. Als die Staffel ursprünglich auf DVD veröffentlicht wurde, also wahrscheinlich die ersten Exemplare, erhielt die Veröffentlichung die gekürzte 45-Minuten-Version. Aufgrund von vielen Beschwerden bot MGM einen Rabatt an bei den Leuten, die als Kaufbeleg eben für diese Staffel oder die DVD da das einsenden konnten, um eine DVD mit der Originalfolge zu erhalten. Die später veröffentlichte, schlankere Version der DVD für die Staffel enthielt jedoch die Vollversion. Keine der Versionen enthält einen Kommentar in einem der Boxsets der Staffel 8. Genau. Abgesehen davon war es eine großartige Folge und der ausführende Produzent Robert Steve Cooper, so rum, hat so viel in das Drehbuch gepackt, dass die üblichen 42 Minuten Laufzeit nicht ausreichen, um es unterzubringen. Als Ergebnis wurde eine spezielle 90 Minuten, wir haben wieder die 90 Minuten Version veröffentlicht, die fälschlicherweise weggelassen wurde, genau, mit der DVD. Wir hatten ja auch viele Doppelfolgen, weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt gegen eine Doppelfolge spricht, wäre das dann wieder ein paar Minuten zu wenig, ja, aber naja, ich hätte es mir jetzt irgendwie auch in der Nachbetrachtung als Doppelfolge vorstellen können, weil so ist es ja eigentlich nur kompliziert für den ganzen Produktions- weißt du, dann fehlt da die DVD, das ist doch viel komplizierter als eine Doppelfolge zu machen. Aber ja. Ja, dann gibt es hier noch eine Liste, was alles in der 45-Minuten-Version fehlt, aber ja, weiß nicht, wie spannend das ist. Wir haben ja alle jetzt die Version geguckt und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben dann mehrheitlich auch die lange Version. Deshalb, Carina hatte ja schon am Anfang was gesagt, dass eigentlich vom Anfang her sehr viel schon fehlt. Ja, finde ich jetzt nicht so spannend, das alles nochmal aufzudröseln. Was man aber sagen kann, diese Episode hat einen Leo Award bekommen 2005 und zwar Amanda Tapping in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Michael Shanks wurde da auch nominiert als bester Hauptdarsteller, hat aber nichts bekommen. Ja, was kann man noch sagen?
Es liegt bestimmt daran, dass er die Flagge angezogen hat. Ohne wäre das bestimmt.
Das geht in Amerika gar nicht, genau. Ja, das könnte gut sein. Es gibt da ein paar Specials auf der DVD, das ist ja jetzt eh alles durcheinander über Tierhacks letzten Tag. Da gibt es, also Schauspieler, gibt es gebratenes Eiweiß, Feta und Tomatenwürfel hat er da gegessen und ist in der Maske mit der Jen Newman, die schminkt ihn da. Wobei Clips davon hatten wir schon mal gesehen, deshalb fand ich das komisch, aber manchmal wird das halt wiederverwendet. Dann gibt es noch ein Special, die SG-1-Regisseure, wobei man hier nur einen sieht, also Abrechnung mit Peter DeLuise. Da gibt es eben, sehen wir Carter in der Folge Die Abrechnung Teil 1 mit diesem Schwert in Anführungszeichen. Und das ist eben, hatten wir auch erwähnt, eine Hommage an Terminator 2 ist. Dann sehen wir diesen Dreh halt ein bisschen mit dem Replikant, also Replikator, die da angreift. Da Kara-Tempel-Dreh. Und wir erfahren dann, dass es am Set komische Toiletten für die Herren gibt mit einem merkwürdigen Pinkelbecken, wo eben die Hose ganz nass wird. Und das heißt, wenn Männer sich da entledigt haben, kamen sie zum Dreh und ist ein bisschen kurios, aber und ja, also Peter DeLuise führt einen da so ein bisschen rum. Und dass man eben Geld sparen wollte bei den Weltraumschlachten, deshalb gibt es meistens nur zwei zu sehen und dann hat man halt die Cam rumgewackelt, also klassisch. Dann sieht man noch diesen Dreh, was wir am Anfang der Folge hatten, jetzt was dann in der 45-Minuten-Version wohl fehlt, diese mit Baal und Anubis zu Beginn. Kampf auf Dakara sieht man, wie es gedreht wurde. Unten natürlich ein Happy Birthday-Ständchen für Tony Almendola am Set, der hat mir auch erwähnt in dieser Folge. Der hat da Geburtstag, kriegt eine Torte. Da hat er sich was Schönes gewünscht. Und zwar eine 14. Staffel. Naja, ist jetzt nicht so gekommen.
Okay.
Aber wäre vielleicht auch ein bisschen too much gewesen. Dann ist noch was drauf. Das wäre ja zu wenig. Special Stargate Geheimnisse enthüllt Teil 1. Da ist unser guter Rodney McKay, Darsteller, der uns da durchführt. Drehorte, Übungen, wie Schauspieler eben so Kampfchoreos machen. Was ich witzig fand, da sieht man eben, dass das eine andere Zeit war. Da wurden Fragen aus dem Internet ausgedruckt und den Schauspielern oder der Crew gegeben. Also so witzig. Also nicht hier aufs Handy gucken, scrollen und ach, die Frage. Nee, richtig ausgedruckt. Da erfährt man, dass Richard Dean Anderson Pantomime wohl mal war, um eben den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber hat er gesagt, ist jetzt nicht so genial gewesen, sondern halt nur für Geld halt. Dass eben T-Hulk in der Serie dann später, wo man jetzt auch sind, sehr vermenschlicht wurde, weil er immer auf der Erde rumhängt und sich auch dann in die Erd-Dating-Szene einlebt, wobei das eigentlich nur in einer Folgethema war, aber ja, weiß man nicht.
Du kannst ja nicht immer x Folgen machen darüber, wie T-Hulk sich durch Manhattan vögelt oder so, das ist ja...
Das ist dann ein anderes Rating,
das
ja.
Das wäre dann eine Spezialfolge, ja.
Da geht es dann um ein anderes Wurmloch.
Eine Sonderdoppelfolge. Dann gibt es noch zwei Unterschiede, vielleicht kennt ihr die. Also was ist das, also vom Material her, der Unterschied zwischen dem SG-1-Gate und dem Atlantis-Gate? Wisst ihr das vielleicht aus dem Stegreif, um euch mal zu überfragen?
Ja, sind andere Zeichen drauf.
Das, ja, um vom Material her, also Kulissenmaterial. Weiß nicht, ob ihr da eine Ahnung von habt oder eine Idee. Aber ist ja auch nicht schlimm, ich kann es ja mal sagen, ich hätte es auch nicht gewusst. Also das SG-1-Gate soll aus Plastik sein und das SGA-Gate aus Gummi. Also vielleicht ist es kein echtes Stargate, niemand weiß es. Dann sieht man nochmal Daniels Lichtdubel, der da rumrennt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es ist Lichtdubel, sorry, keine Absicht, aber der rennt da halt rum und sieht annähernd aus wie Daniel, bloß irgendwie gefühlt 15 Jahre, 20 Jahre älter. Aber fürs Licht reicht es wohl aus. Dann wird uns nochmal das Set gezeigt von Atlantis, was wohl 2 Millionen Dollar gekostet hat. Allein das Licht war 40.000 bis noch was Dollar. Danach die Zahl, das ging zu schnell, weiß ich nicht mehr. Ich glaube 60 oder 80.000. Man sieht in Vancouver nochmal ein Gebäude, was halt ein Gebäude ist, wo eben wohl die ganzen Visual Effects gemacht werden. Und das hätte wohl die Stadt Vancouver fast verboten, aber es wird gar nicht gesagt, warum. Fand ich dann ein bisschen schade, wäre mal interessant gewesen. Und da hängen eigentlich nur so 18- bis 22-jährige Leute, haben praktisch da gefühlt diese ganzen Visual Effects gemacht, also war ein recht junges Team, frisch von der Uni oder wie auch immer. Genau, ach so, es wird noch gesagt, dieses, hatten wir auch die Folge schon, Thomas, in Atlantis The Eye mit diesem Sturm, dass das eben Spielfilmniveau war der Effekte und man hat für Atlantis die Stadt selber da über 4 Millionen Polygone bearbeitet, erstellt. Ich weiß nicht, was der Fachtermini dafür ist. Das wurde alles so umgesetzt. Jetzt kann man mal zu den Fehlern kommen. Ihr habt schon viel gesagt. Das ist wohl so irgendwie mit dieser... Das Haus von O'Neill ist falsch. Also falsches Haus irgendwie. An der Tür irgendwie die Stellung der Tür ist bei dem Schnitt anders. Als Carter irgendwie mit ihm spricht, irgendwas ist da faul. Genau. In der deutschen und der englischen Version sagt Jacob Carter, dass er vier Jahre länger gelebt hätte. Dabei waren es ca. 6 Jahre seit SG-1 Staffel 2, Folge 12, die Tok'ra Teil 2. Interessanterweise behauptet Selmak in der besagten Folge, dass er und Jacob eine sehr lange Zeit zusammenbleiben würden, um genau zu sein 100 Jahre oder mehr, obwohl er da schon von der bald einsetzenden Altersschwäche gewusst haben sollte. Dann geht's noch einen Übersetzungsfehler. Als Jack zu Carter sagt, gehen Sie Blumen pflücken, ist das nur eine mögliche Übersetzung des englischen Go Flower Picking, eine andere wohl treffendere wäre, gehen Sie sich Blumen aussuchen. Ja, oh mein Gott, wir müssen das Ding neu drehen. Ja, wir kommen zum Zitat der Woche. Carina, kannst du denn da was für dich ausmachen?
Ja, ich habe aber noch zwei andere Sachen.
Okay.
Einmal das Café, in dem das Aufstiegscafé. Die Kulisse stammt aus der Serie Dead Like Me. Da wird es als deutsches Waffelhaus, als regelmäßiger Treffpunkt der Hauptfiguren genutzt. Thomas, du hattest am Anfang gefragt, wieso Carmen Agenciano rausgestiegen ist. Ich habe von StargateProject.de ein Interview gefunden, das sie übersetzt haben. Daran sagt Carmen, dass er nicht gewusst hatte, ob es nach der 8. Staffel eine weitere Staffel von Stargate geben wird. Für ihn war es jedenfalls eine der schönsten Zeiten und wundervollsten Erfahrungen, mit Amanda und den anderen Schauspielern zu arbeiten. Alles hat nun mal ein Ende und er weiß, dass es vielleicht noch Möglichkeiten für eine Episode zurückkehren gibt, zum Beispiel als Rückblende. Das nochmal, um das kurz aufzuarbeiten, okay. Warum Carmen hier ausgestiegen ist. Dann mein Lieblingszitat. Ich nehme, glaube ich, Walter, wie er zu O'Neill an den Sprechungstisch rantritt und dann erst sich räuspern muss, um sich aufmerksam zu verschaffen. Und O'Neill dann ganz verwundert ihn anblickt.
Okay. Ja, Thomas, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe die erste Szene, also relativ am Anfang, die Szene genommen, wo Daniel sich bei Oma erkundigt, ob es denn keine Menükarten gibt. Und du brauchst sie nicht, ne? Kannst ja alles bestellen, was immer du irgendwie haben möchtest. Und Daniel dann bestellt, ich hätte gerne die Wahrheit mit ein bisschen Erleuchtung dazu, bitte.
Sehr gut, ja, hätte ich auch genommen. Deshalb scroll ich, ob ich jetzt hier noch irgendwas anderes finde. Ich glaube nicht. Nee, hätte ich auch genommen. Genau, dann haben wir es ja. Dann kannst du, Carina, gerne anfangen. Wie bewertest du denn diese längere Episode?
Ich habe mir die Folge ja selber ausgesucht. Von daher gibt es von mir einen Daumen hoch. Ja, es ist natürlich schade, dass wir Jacob und Selmak sterben sehen. Aber alles muss irgendwie enden. Aber auch diese ganze Konstellation, wie Pete ihm vorgestellt wird, ist fast schon ein bisschen funny. Und auch das ganze Spiel von Daniel und Omar. Wir sehen mal, wie Daniel es beim ersten Mal ergangen ist, als er aufgestiegen ist. Das hatten wir ja so auch noch nie gesehen. Eine Folge, die natürlich die letzten zwei vorigen Folgen aufräumt, aber irgendwie auch die ganze Serie an sich nochmal so ein bisschen resümiert und aufräumt. Also für mich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Klar, es gibt natürlich auch so zwei, drei Sachen, die vielleicht jetzt nicht so gut liefen, aber die kann man akzeptieren, sagen wir es so.
Sehr gut, dann würde ich einfach mal weitermachen. Ja, ich fand es auch interessant, dass es halt ein bisschen länger mal war, aber hier war auch recht viel drin. Wie gesagt, hätte man vielleicht trotzdem in einer Doppelfolge machen können, aber so hat man sich für diesen orientalischen, hätte ich jetzt fast gesagt, Weg entschieden, den es so, ich weiß nicht, ob das schon mal eine Serie so gemacht hat. Ich müsste jetzt keine Serie, wo auf einmal eine Folge ein bisschen länger ist, aber auch keine Doppelfolge ist, sondern also Pilotfilm jetzt mal ausgeklammert, finde ich sehr exotisch, aber okay. Ja, ich fand es auch interessant, dass man mal diese ganze Aufstiegsnummer, weil das wird immer so dahergesagt, hier Aufstieg oder man sieht es halt auch, ne, hier Dings steigt auf, aber ein bisschen so die Hintergründe hat versucht, da reinzugehen, auch wenn man dadurch, dass man das gemacht hat, sich in, oder sehr ein bisschen widersprüchlich dann vielleicht von den Schreiberlingen her ausgedrückt hat, fand ich es dennoch interessant, auch hier mit, oh mein Gott, er ist Anubis. Also das funktioniert halt eigentlich dann auch nur, wenn man es einmal schaut und dann nach 10 Jahren wieder, wenn man es vergessen hat, aber ist schon ganz interessant gemacht. Und sonst eben, Jacob hat es ja auch erwähnt, hat einen Impact und auch hier Jafar-mäßig, was da jetzt los ist, da das ist ja nicht ein Trümmerhaufen jetzt, aber da muss ich auch jetzt irgendwie alles erstmal wieder neu sortieren. Vielleicht Strukturen politisch wird ja angeklungen. Was ist mit Tialk dann? Ist er dann weg? Das wird ja alles, also es wird sehr viel aufgegriffen. Ich würde auch einen Daumen hoch geben, aber trotzdem soll das nicht darüber täuschen, dass die Folge auch einige Problemstellchen hat. Und ich mache es wirklich nur, weil ich dennoch finde, dass es so alles recht aus einem Guss wirkt. Also bis auf die Technobubble und diese Fehlerchen, aber dass man hier eben versucht hat, mal Dinge aufzugreifen, die einfach im Raum stehen seit gefühlt einer Staffel oder mehr, und dann weiß man nur so, kriegt man immer sonst nur so 2 Sätze pro eine Folge so, und hier hat man es mal wirklich mal gemacht. Ja, das fand ich ganz interessant, auch mit diesem Diner-Ding, und ja, würde er dann an Thomas abgeben.
Also, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen too much, ne, also erst hat man die Replikatoren gänzlich besiegt, jetzt direkt kurz danach Anubis besiegt. Also, und das vor allen Dingen mitten in der Staffel. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also das war für mich ein bisschen too much in Summe und auch an der falschen Stelle. Also damit hätte man, ne, du hast vorhin gesagt, das wäre ja ein super Staffelfinale oder sowas gewesen. Warum es das nicht ist, keine Ahnung. Was ich ein bisschen schade ja fast finde, dass Anubis hier so Larifari einfach mal ausgeschaltet wird durch Oma. Weißt du, vorher hieß, ne, ich kann da nicht eingreifen. Das ist immer, das, was wir staffelweise jetzt schon gehört haben. Ich kann da nicht eingreifen, man kann ihn nicht töten, ich darf das nicht, ne, das ist auch dir verboten oder so, und dann kommt Oma daher, macht zack, bumm, weg. Also da kräuseln sich mir die Fußnägel bei sowas. Das ist einfach. Ja, ansonsten, ja, okay, wir haben wieder mal einen Gur-Ult besiegt, eine große Gefahr ist besiegt. Ja, das mit Jacob ist natürlich schade, die Erklärung ist natürlich völliger Bullshit, also, weiß ich nicht, ja, ne, erst die ganze Zeit so wegen, oh Gott, wir müssen das Ding bewahren, das ist ja auf jeden Fall wichtig, Dakara muss beschützt werden, das ist ja so ein großes Zeichen. Und nachdem die Gefahr für Dakara vorbei ist, dann muss das Ding weg. Die Jaffa selber haben ja gesagt so wegen, hey, das würden wir ja niemals tun. Ja, und dann plötzlich, ach nee, das machen wir jetzt doch. Also, ne, also der Anubis, derjenige, der es haben wollte, um alles Leben zu vernichten, wir würden das zwar nicht tun, aber wir machen es jetzt trotzdem weg. Es ist auch schon irgendwie, ich weiß nicht. Also da sind relativ viele Ungereimtheiten in dieser Folge. Ja, schön natürlich, dass Carter und O'Neill hier beide jeweils die Tür für den jeweils anderen aufgestoßen haben. Ich bin ja so ein kleiner Romantiker manchmal wenigstens. Das fand ich ganz nett. Ist auch der Grund, warum ich nicht sage, einen Daumen in die Mitte, sondern ganz leichter nach oben. Also hier die Tür wieder für die beiden aufstoßen. Ne? Potenziell das zusammenzuführen, was zusammengehört. Ja.
Ja, sehr schön. Dann haben wir es. Vielen Dank, Carina, dass du hier mal wieder reingeschaut hast. Natürlich auch gerne dann bei anderen weiteren Folgen. Da gibt es ja noch ein paar und ein paar Stargate-Serien. Wenn du magst, einfach anschreiben. Genau, ich habe gehört, da geht es noch weiter irgendwie. Und es ist jetzt gar nicht Serienende mitten in der Staffel. Hätte ja auch sein können, ne? Was? Weil ich fand das Ende jetzt wirklich eigentlich nahezu perfekt. Also, guter Abschluss. Aber es geht ja doch irgendwie dann weiter. Wie werden wir sehen? Und beim nächsten Mal springen wir aber erstmal wieder rüber zur Pegasus-Galaxie. Da gibt es nämlich eine Folge, die heißt The Gift, das Geschenk. Oder das Gift, wie auch immer, die Gabe im Deutschen. Und da sieht man schon mal in einem bildenden Race. Okay, und das ist aber eine lange Beschreibung. Ach, da gibt es nur keine kurze. Okay, also Tila hat Albträume anscheinend. Und da muss man mal gucken, was da passiert. Es gibt wohl auch ein Race-Labor, was man dann sieht. Lassen wir uns überraschen und vielleicht denken wir dann auch an eine Bewertung bei dieser Folge. Das wäre doch ganz sinnvoll. Heute haben wir dran gedacht. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet, über den Ko-fi-Link oder eben auch gerne liken, teilen, bei Apple hier was schreiben und Sterne geben, was es da alles gibt. Horcht auch rein in den Dünnbrett-Bohrer-Podcast unter Uri-Talk, kann ich mal sprechen. Ja, und dann euch noch einen schönen Restsonntag, wie ich immer so sage. Ne? Macht's gut, genau. Tschüss.
Deckmatee, liebe Zuhörer.
Tschüss.